Es ist Dwitzwoch. Wobei, das ist ja für einen ganz großen Teil hier schon wieder glatt gelogen. Denn, sind wir mal ehrlich, bei euch ist doch eh schon wieder Donnerstag. Denn eigentlich haben wir hier nicht nur den dunklen Dwitz-Dienstag, sondern auch den dunklen Dwitz-Mittwoch. Denn wir haben logischerweise den Kick vom Mittwochabend im Westfalenstadion hier noch nicht drin. Und daher haben wir uns mal auf die Suche gemacht, wo denn sonst noch so gelogen wird. Da sind wir natürlich ganz schnell bei Daniela Behrens gelandet und ihrer Gefahrenanalyse bei Fußballspielen. Wir sind beim SV Stripfing und einer kleinen Notlüge zur Lizenzbeschaffung. Und außerdem blicken wir nach Schweden, wo zum, lass mich lügen, dritten Mal über den VAR abgestimmt wurde. Vor Ort waren wir am Wochenende am Millerntor sowie am Aachener Tivoli und haben daher ungelogen zwei ereignisreiche Spielberichte mitgebracht. Und nun aber rein in die Folge 140. Ich begrüße meinen Gesprächspartner, der bei Britz Lügendetektortest wahrscheinlich mehr richtige Antworten hätte, als ich Rostocker Auswärtssiege gesehen habe. Namens Schlü.
Tim, ich begrüße dich. Britz Lügendetektortest, immer Highlight in der Kindheit,
absolut,
oder?
Absolut, voll.
Und, also, da und bin die Vaterschaftstest
bei Olli Geissen natürlich.
Olli Geissen, war der bei Olli Geissen der Vaterschaftstest? Ich weiß
nicht, oder war der noch woanders?
War das nicht, wo das Publikum auch mitmachen musste? Hier kommt Marc mit dem Vaterschaftskoffer.
Gefühl hätten die da auch eigentlich das Publikum abstimmen lassen können, ob der Vater ist oder nicht. Ne? Stimmt, die haben dann so eine Wissenschaftlichkeit da reingebracht. Dann waren auch diese Prozentzahl, weißt du? So, du bist zu 99,973% der Vater.
Es war immer eine Kommazahl.
Immer eine Kommazahl. Oder auch, ganz auch wenn es ausgeschlossen war, war es nie ganz ausgeschlossen. Es war immer 0,0082.
Ja.
So was.
Und dann, stimmt, ja,
ich
ja.
auch denke, ja, wo kommt denn jetzt diese
0,0082 her? Das wirkt geprüfter dann,
weißt du? Das
wirkt geprüfter,
ja. Die haben es doch in
kennst du noch die Werbung von Theresa Orlowski, wo so ein Stempel geprüft?
Stimmt. Ja, und das war ja auch der Grund, warum das irgendwie...
Was haben die bei Theresa Orlowski geprüft? Wer ist eigentlich Theresa Orlowski?
Ja, du, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, schon ein
bisschen... Das ist DSFR, ne?
Ehrlich gesagt bin ich zu jung für Theresa Orlowski. Theresa Orlowski war so in meiner Kindheit das, was so als man als Pornstar kannte, aber... Also ich wüsste nicht, wie die aussieht. Weißt du, wie Theresa Orlowski aussieht?
Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, wie Theresa Orlowski aussieht.
Also das erste Bild habe ich vielleicht noch von Gina Wild. Das kriege ich noch beisammen.
Aber ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wie diese Werbung, also die Telefonsex-Werbung, und dann kommt da so ein Stempel drauf, geprüft.
Ja,
also,
ja.
Wo ich mir denke, ist da ein Schiff rein?
Ja, die hat wahrscheinlich selber dann ihre Nutten getestet.
Ja, das kann natürlich
also
sein.
Also Theresa Orlowski, die ist doch, weiß nicht, die wird doch 60 sein, oder?
Ich sag,
Theresa Orlowski ist 60.
Ey. Theresa Orlowski wird noch einen Zacken älter sein.
Weißt du, wirklich? Das ist ja gruselig, ey.
Ja. Naja. Ich glaube, da musste die Werbung auch noch mit Pfennig bezahlt werden, oder?
Ich weiß es nicht. Ich
41 Pfennig.
Du warst früher auf DSF unterwegs.
Ja, ich war, du hast die Talkshows geguckt, Tim.
Ich habe Talkshows geguckt.
Ich war abends auf DSF unterwegs. Also, ich war auch Talkshow-Fan. Nach der Schule Talkshow.
Ey, perfekt. Wenn ich aus der Schule kam.
Nach der Schule Talkshow, das sagt doch einiges über ein Kind aus, oder?
Aber ich finde, wir haben es damals nicht genug gewertschätzt. Also
die
heute,
Talkshows.
Ich würde mich heute freuen, wenn man um 13 Uhr einen Fernseher anmachen könnte und da lief Olli Geissen. Was läuft denn heute ja, jetzt um 14, 15 Uhr auf Sat.1 und RTL.
Ey, ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ich weiß, dass ich von der Schule nach Hause gekommen bin.
Guck mal live rein.
Willst du reingehen einmal?
Ja, warte mal.
Du bist ja hier tvtoday.de. Gibt es noch Menschen,
die... Auf Streife.
Glaubst du, es gibt einen Hörer, der aktiv eine Fernsehzeitung kauft? Die hört zu.
Die TV-Spielfilm. Welches denn immer sonst? Die Prisma.
Prisma ist immer so eine Beilage gewesen bei irgendwas, ne?
Es läuft einfach von 12 Uhr bis 16 Uhr heute auf Streife. Den ganzen Tag. 4 Folgen.
Ist das Toto und Harry?
Nee, ich glaube, auf Streife ist auch schon wieder gescriptet. Das ist für mich übrigens der große Unterschied zwischen was ich geil fand und was ich eher so. Ich war nie dieser ganz große Fan von Gerichtsshows. Klar, da gab es auch sehr witzige und Barbara Salisch nicht, will ich überhaupt nicht mich vertun. Aber ich fand diese echten Assis, die in den Talkshows sich da noch angeschrien haben, ich fand das immer geiler, als wenn bei den Gerichtsshows da irgendwer auf einmal in den Gerichtssaal reinstürmt, dann der Typ da an der Tür noch so, stopp, sie dürfen hier nicht rein. Und dann kriegt sie aber doch ihre Zeit, um was zu sagen, und auf einmal löst sie den ganzen Fall, weißt du?
Der Typ, der auf einmal so reingelaufen ist, stand dann immer vor diesem Türchen, was man so aufschieben konnte, wie so im Salon. Und der hat dann gesagt, ich habe noch ein ganz wichtiges,
Das Geile ist ja, der Bulle, der an der Tür steht, der hat sich immer versucht aufzuhalten, und dann steht sie ja, ich habe aber was Wichtiges beizutragen. Und dann guckt sie Barbara Salisch so an, und dann löst es denn oder bringt es was, trägt es was zum Fall hier bei? Ja, ja. Na gut, und dann setzen sie sich, und auf einmal ist sie im Zeugenstand. Ich weiß nicht mal, wie die heißt.
Ja, genau.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutsches Gericht so funktioniert, oder?
Ich glaube eher weniger. Auch geil immer, wenn so, es war immer so ein, zwei Folgen so einmal im Jahr, da war so ein Hells Angels-Prozess, wo dann auch so Rocker-Statisten im Hintergrund saßen und immer so gerufen haben, ey, weißt du,
wobei,
so
da fällt mir gerade an, gab es mal einen, wo auch Fußballfans, die ja normalerweise in Filmen so immer richtig, richtig schlecht dargestellt sind, gab es nie eine Gerichtssendung, wo irgendwelche irgendwelche Hooligans drin waren? 100%.
Das
muss doch auch mega witzig gewesen sein.
Und immer, wenn es Streit im Gerichtssaal gab, also wenn sich so Leute im Gerichtssaal geschlagen haben, was meiner Meinung nach auch nicht häufig passiert, dann hat Barbara Salisch so einen Knopf gedrückt, Herr Bauer, bitte. Ja. Dann kam so ein bulliger Assi rein, der die da entfernen
muss. Aber auch nur einer, ne?
Einer kam rein,
ist
ja,
auch, völliger ist Quatsch. Ist ja auch Quatsch, ja, ey. Also,
völliger Blödsinn, ey.
Nee, fand ich immer schon, also klar, da gab es sehr witzige Sachen, aber ich fand es eigentlich geiler, wenn das echt war. Und dieser hier, was läuft das hier auf Streife? Das ist doch auch gescriptet.
Ja, das ist alles gescriptet.
Also Toto und Harry war ja noch echt.
Ich glaube, das ist die große Toto und Harry-Lüge, Tim.
Toto und Harry echt war?
Ich würde dir gerne mal einen Lügendetektor-Test anschließen, ey.
Das war safe, das echt.
Meinst du, Toto und Harry war
doch,
echt?
Doch, locker.
Ich weiß ja nicht genau. Aber diese Talkshows waren auf jeden Fall echt.
Wobei, und da fand ich, da ist ja auch oft nichts passiert. Also das Einzige, was die ja dann noch scripten konnten, waren ja dann diese Vaterschaftstests, ne? wo die in der Hinterstube überlegt haben, ja, soll der Vater sein oder der mit den 13 da? Komm, wir geben dem mit 13 mal 4 Kinder. Das wird witzig. So. Aber,
Der ist doch erst 25.
Da hat er doch schon, im Assi-Leben hast du schon 10 Jahre Zeit gehabt.
Wobei, in dieser Brit-Sendung wurden noch immer viele Cousinen gebumst, ne? Das war auch immer so ein heikles Thema.
Auch grundsätzlich, also das ist ja jetzt auch gar nicht übertrieben, da waren ja wirklich viele, viele 20-Jährige mit 3 Kindern.
Ja, da haben sie schon, das war auch eigentlich auch eine krasse Bloßstellung von Assis. Aber
ja, klar, voll, aber
als Kinder,
das war halt
Gott.
Die Zeit.
Ja,
das
ja.
War,
das ist ja war irgendwie, ne?
Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum das nicht mehr läuft heute.
Stimmt, deshalb haben die Frauentausch eingeführt.
Wir sind echt zu Vogue für Assi-TV geworden, ne?
Ja, RTL wird ja immer noch
heute,
so sein.
Ja, heute hast du ja
seit 10 Jahren kein Fernsehen mehr.
Ja, heute hast du noch dieses Trash-TV mit Dingsbums Island und sowas, wo die das aber alle unterschreiben. Und dann nehmen sie auch nur Assis, die gut aussehen und damit die auch ein bisschen rumbumsen und so. Aber
die
geilen Assis, die sich... Also ich meine, man hat ja immer so ein bisschen eifersüchtig auf diese US-Talkshows geguckt, wo die sich ja richtig auf die Omme gesenzt haben. Da.
Ach so, wo das dann zum Teil, wenn es in Deutschland gezeigt wurde, mit dieser klassischen Synchronstimme
wo ich nie wusste, ob das...
Jetzt wurde immer gepiept.
Ich konnt mir das damals halt überhaupt nicht zusammenreimen, ob diese US-Talkshows dann auch geskriptet waren, einfach weil mein Verständnis erstens der englischen Sprache, zweitens aber auch dann für dieses US-amerikanische TV-Format war gar nicht so da, ob das jetzt gescriptet ist. Ich habe Schauspiel nicht so gut erkennen können in einer Fremdsprache einfach, weil teilweise war es ja irgendwie so, da saß eine Frau und dann sagte ihr Mann, ja, ich habe hier mit Kevin gebumst und dann kam Kevin rein und ohne dass Kevin ein Wort sagt, wemsen die da aufeinander ein und auf einmal kommen aus dem Publikum noch 3 Leute, die dann auch irgendeine Partei ergreifen. Auf einmal hast du so eine Massenkeilerei in so einem TV-Studio und die Kameras halten einfach drauf und synchronisieren das dann für Deutsche noch. Was ist das geil? So weit ging es ja bei uns dann leider nie. Das ist aber, ja, schade. Schade aber
was so heutzutage läuft, könnte ich dir auch nicht sagen. Aber es wird irgendwie viel...
Ja, auf Streife läuft.
Ja, aber generell bei diesen Date-Sendungen, da wird ja irgendwie viel immer mit Pimmeln gearbeitet und so, dass man so alles sieht, ne? Das war ja...
Ernsthaft? Früher,
ja, ich glaube schon, dass man so relativ viele Pimmel
sieht. Oh wei, da muss ich ja doch mal...
Musst du doch mal rein.
Das ist ja gar nicht... Wie, da wird nichts mehr wegzensiert?
Ich glaube nicht. Also irgendwas habe ich mal geguckt.
Ah, krass.
Da war das nicht der Fall.
Wo läuft das?
Ich habe gar nicht... ohne Scheiß, ich wüsste nicht...
Das ist so eine Sache, weißt du, wo Assi-TV noch läuft? Auf den Pay-TV-Sendern. Also RTL Plus und Sat.1 Gold oder wie das heißt. Das kannst ja... Weißt du, ich will einfach nur hier nachmittags um 14 Uhr einen Fernseher anmachen und dann muss da Olli Geißen... Hallöchen, das muss passieren. Hallöchen. Kann doch nicht sein, dass ich noch bezahlen muss, um Assis zu sehen. Also wenn die sich schon blank machen, dann doch bitte für alle.
Ja, Assis müssen für alle sein. Ja, Assis für alle, herzlich willkommen zu Dünstloch. Wir sind der Fußball- und Groundhopping-Podcast, wie ihr merkt. Und wir sprechen aber später auch noch über Hansa Rostock. Das ist jetzt alles nur...
Wo wir beim Thema Assis sind.
Genau, wir greifen jetzt so ein Thema
Überleitung
auf
jetzt hier.
Und das geht dann so in eins durch.
Beim letzten Hansa-Besuch haben wir Ärger bekommen, weil wir die Fanschen von Hansa Rostock als asozial bezeichnet hätten oder den Auftritt in Berlin. Kannst du dich erinnern?
Stimmt, da hat uns sogar einer reingeschrieben, traut ihr euch denn auch den Leuten das persönlich zu sagen, dass es Assis sind? Wo ich mir denke, ja, aber genau das wollen die ja auch darstellen.
Nee, also ich muss aber auch noch ein bisschen differenzieren, weil so ein, wenn ich von einem asozialen Auftritt rede, dann ist das ja irgendwie gar nicht negativ koloriert, oder? Das ist doch.
Nein, das ist ja gut.
Ich würde jetzt auch niemand sagen, du bist jetzt ein Asozialer. Auch wenn der, wahrscheinlich würden viele sagen, ja, wo ist das Problem? Aber ein asozialer Auftritt ist ja irgendwie eher noch was Positives, oder?
Ja, absolut. Und zumal Hansa möchte ja auch gar nichts anderes darstellen. Sonst würde man ja auch keine Workless-Class-Fahne machen oder arbeitslos für andere Urlaub machen. Das ist ja schon das, was die gerne figurieren möchten.
Mit figurieren? Du bist auch mein...
Jetzt geht's wieder rund,
ja, ne? Jetzt geht's wieder rund, ey.
Tim, die Leute wiegen nicht mehr. Lass uns da mal reingehen. Rückmeldung zur letzten Folge, beziehungsweise auch die Umfrage, die ganz klar an mich gegangen ist. Wiegen ist nicht mehr drin. 30% wiegen. Das ist, das
30% ist wiegen. Ich hätte gedacht, es ist weniger, sind die kein Fleisch mehr essen.
Warum nimmst du jetzt meinen Humorstil? Was soll
das? Ja, das, ich muss sagen, ich habe die ganze letzte Woche hatte ich schon darüber nachgedacht, den zu bringen, einfach weil es so klang.
Stark.
Es klang immer so. Nee, jetzt aber mal ernsthaft, ich finde, es ist
man nicht, muss nicht mehr wiegen, Tim.
Das ist, ey, 30%, das ja. heißt, jeder Dritte wiegt. Und da ist auch nur, du hast ja die Umfrage so gestellt, dass es ja nur ein Ja oder Nein gibt. Es gibt ja nur Schwarz und Weiß. Genau, das ist ja nicht der Fall. Also,
das ist ja das Prinzip
gesagt,
des Podcasts hier.
Das ist die absolute Ausnahme, dass man mal wiegen muss.
Nee, das auch nicht, aber es ist nicht mehr so gängig. Ist doch nicht gängig.
Was heißt, ist es nicht mehr gängig? War es denn mal mehr?
Ja, klar.
Wie, ja, es gab früher nur Supermärkte, wo man wiegen musste?
Ja, ich habe eine Statista geguckt. Ja,
das ist mir überhaupt nicht geläufig gewesen. Also, ich hatte immer schon auch Supermärkte, wo ich nicht wiegen musste oder nicht mal wiegen durfte. Manche machen es ja gerne, um dann noch so ein bisschen. Kennst du diese geilen Videos? Boah, das ist ja auch so geil. Das ist ja diese Verschwörungsszene-Bubble, glaube ich. Die dann auf diesen Wagen in den Supermärkten ist ja immer so eine Schutzfolie drauf, ne? Damit man, also damit man sauber machen kann, so eine Plastikfolie.
Ja.
Mit dieser Plastikfolie ist ja diese Waage genormt. Da ist ja dann Tara gedrückt worden. So, dann ist das ja nur bei 0%. Dann legen dir so eine
Tomate. Bei Tara bin ich schon komplett raus. Was ist das denn?
Der Tara-Knopf.
Was heißt das?
Dass die Waage genormt wird, auf 0 steht.
Okay, also, ist du drückst auch von Teresa Orlowski geprüft.
Weiß ich nicht, wer das geprüft hat. Aber wenn du den Knopf drückst, dann macht so eine Waage, die normt sich auf 0%, weil die ja nie ganz genau weiß, okay, ob sie gerade irgendwie die Belastung hat. Oder beispielsweise, wenn man so seine Küchenwaage tarariert, dass man dann schon ein Schälchen drauf hat, wo man das
sehr schlau, Tim.
Wo man, ja, Quatsch, aber wo man das Mehl reinkippt, dann reißt dir die Kanne auf, ey. Wo man das Mehl reinkippt oder so, dann muss da ja vorher eine Grundlage sein, damit man weiß, wo jetzt null anfängt. So, das erstmal als Grundlage. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus?
Irgendwas mit einer Tüte, in einer Plastiktüte.
Ach genau, so, und in den Supermärkten, da nehmen Leute teilweise diese Plastik, die ist ja abnehmbar von der Waage, nehmen die ab, legen dann ihre Banane drauf und sagen, ja komisch, jetzt ist die Banane auf einmal, weiß ich nicht, 30 Gramm leichter.
Ja, denke, komisch, danke Merkel.
Ja, wo ich mir denke, ja, weil du einfach bei minus 30 angefangen hast, also, dann gibt es so Interviews, wo die Leute dann das Gefühl haben, sie sind was auf der Schliche, sie sind dem Supermarkt Wiegenbetrug auf der Schliche, ey.
Zupfst du auch, wenn du bist ja offensichtlich offizieller Wieger. Zupfst du dann auch zum Beispiel bei so Kohlrabi so alles ab und so? Oder denkst du, ja komm, scheiß drauf, die 13 Cent.
Im Moment. Also
zupfst du ab?
Ich bin erstmal gar nicht, nein, ich zupf nichts ab. Nein. Also ich bin auch gar kein großer Wieger, wie du das nennst. Sondern ich kenne es halt einfach als geläufig und durchaus eine Option. Aber es ist nicht so, dass ich jedes Mal in Supermärkten bin, wo ich nur wiegen kann. Und nein, ich zupfe nichts ab. Also, ich glaube, das darf man auch gar nicht, oder?
Nee, man zupft doch immer an so. Ist es nicht an so.
Wäre für ein paar Sachen, wäre
es ja schlau. Kohlrabi zupft man viel. Man zupft viel am Kohlrabi.
Ich kaufe so wenig Kohlrabi. Ich kauf oft.
Da werden Leute am Blumenkohl so unten schon in Strunk haben.
Aber denke, ja, machen Leute das denn manche? Wie, dann kann man einfach die Banane schon schälen und nicht mal nur noch das Bananenzeug da rein?
Ja, ich habe das schon mal gesehen. Bei Kaufland ist ja so ein Wiegeladen, wo man selbst wiegen muss. Und wo mich haben auch wieder Menschen missverstanden. Ich weiß, dass man wiegen muss. Ich habe nur gesagt, dass es nicht mehr geläufig ist. Und ich habe es auch schon mal gesehen, dass bei Kaufland so ein potenzieller Britgucker.
Ein Assi! Wir sind bei den Assis. Den ganzen
Blumenkohl unten abgezupft hat. Ja, das ist so ein Aufwand, ey. Ja, Thema Wiegen. Also und Thema Portemonnaie war ja noch viel krasser, ne?
Das stimmt natürlich.
Thema Portemonnaie hat ja alles gesprengt. Das ist generell so, wenn man immer so Alltagsdinge spricht, da gehen die Leute drauf steil, ne?
Irgendwann müssen wir hier den ganzen Fußballquatsch mal weglassen.
Da kriegen wir immer nur Ärger. Aber,
ja, wir brauchen ja irgendwie einen Aufhänger. Was machen wir denn dann als neues Thema? Portemonnaie-Mode.
Da
hätten wir, wäre auf jeden Fall ein Thema, das habe ich gemerkt. Wobei ich glaube, du hast dir da eine ganz komische Community rangezüchtet. Also ich sag,
also ich habe mir jetzt ein Lederportemonnaie geholt.
Ich sage, jeder, der so ein Kinderportemonnaie hat, der hat uns auch geschrieben. Weißt du? Das waren ja so viele und das kann nicht repräsentativ sein. Das kann einfach nicht sein.
Nee, also, ja, das ist schon, also ich bin jetzt in der Klett-Portemonnaie-Bubble. Ich weiß auch noch nicht so richtig.
Klett-Portemonnaie-Bubble.
Da gibt es ja auch gar keinen Mittelweg.
Habt ihr auch, ne, ein Forum oder was macht ihr da so?
Ja, so langsam wird jetzt auch ein Forum aufgemacht und es gibt ja auch, wo alle Leute so Smileys in der Signatur haben, weißt du? Klett, der hält so ein Smiley, so ein Schild hoch. Und es gibt ja gar keinen Mittelweg da, ne? Entweder die Leute haben Klett-Portemonnaie und sind da richtig stolz drauf und lieben das, oder die Leute haben keinen zu sagen, das geht ja gar nicht.
Ja, genau.
Es gibt ja Mittelweg,
du meinst, ne? Keine Grauzone.
Keine
Grauzone, ja. in der Klett-Portemonnaie-Szene. Das stimmt.
Also das war jetzt erschreckend zu sehen.
Ist polarisiert, also
Portemonnaies polarisieren. Genauso wie das Thema, wenn wir hier Werbung im Podcast machen, ne?
Das polarisiert auch jedes Mal. Ich glaube, die meisten finden es okay. Die wissen ja, dass du ein Münzfach am Klettportemonnaie hast. Da muss ja auch was rein. Da
muss was rein.
Ja, vor allem, wir haben hier keinen Cent von Eastpak oder For You oder...
Da keinen.
Stimmt. Und was war eigentlich dieses ganz kultige Ding da mit...
Nuff-Nuff.
Nuff-Nuff. Hast du schon mal gehört vorher?
Nuff-Nuff? Ja, ich habe die Marke, glaube ich, schon mal gesehen. Aber dieses Portemonnaie war ja wirklich...
Das Portemonnaie vor allem im Hintergrund eine Eintrittskarte von Feyenoord Rotterdam gegen Werder Bremen 1994. Geiles Foto, ey.
Das war auf jeden Nummer Fall... Eins.
Also wenn die Klett-Portemonnaie-Szene noch einen Gewinner hat, dann er auf jeden Fall.
Ja, du bist der Nuff-Nuff-Gewinner.
Ganz, ganz stark, ey. Der Nuff-Nuff-Gewinner.
Und wir sind die Gewinner eines neuen Partners, denn... Eines neuen Partners.
Absolut richtig grammatikalisch ausgedrückt.
Ja, ne?
Ja, hervorragend.
Denn meinauto.de hat sich bei uns gemeldet. Vielen Dank an der Stelle.
Meinauto.de kennen einige noch vom Trikot des FC Schalke.
Ja, ja, und da hat man relativ schnell gemerkt, dass das nicht die passende Zielgruppe ist.
Ja, genau. Und statt da die paar Millionen in den FC Schalke auszuschütten, haben die gedacht, bei den Dwitz-Kids ist es besser angelegt. Und dementsprechend dürfen wir ein bisschen Werbung machen für meinauto.de.
Ja, meinauto.de hat sich bei uns gemeldet und ja, wie der Name schon unschwer erkennen lässt.
Die verkaufen Müsli.
Die verkaufen erstklassiges Müsli. Die verkaufen Autos und... kannte die auch vorher tatsächlich schon, weil ich tatsächlich da die Suchmaschine mal benutzt hatte. Die ist ja auch ähnlich aufgebaut wie bei Booking, dass du einfach alles selektieren kannst, was du brauchst.
Schön mit Filtern. Es wird ordentlich mit Filtern
gearbeitet. Genau, es wird richtig viel gefiltert, damit du dein perfektes Auto findest. Und man sieht direkt, wenn wir euch jetzt ein bisschen was zu unserer Dwitzwoch-Landingpage dort erzählen, dass das auch was mit der Community zu tun hat, oder Tim?
Absolut. Also damit ihr jetzt gerade, während wir darüber reden, mitgehen könnt, knallt ihr entweder mal bei Google einfach mein Auto und dann Dwitzwoch rein oder ihr findet in den Shownotes auch den Direktlink dahin, wo quasi die Seite, da wurde für uns eine eigene Seite aufgebaut und das ist schon mega geil. Die Seite, also auch wenn ihr gerade null, ihr braucht nicht mal einen Führerschein, um euch diese Seite mal anzugucken.
Ja, das ist einfach witzig.
Die ist super gut gemacht.
Ja, also man merkt halt, da stecken Leute hinter, die so ein bisschen Ahnung vom Groundtopping auch haben. Und als die Seite uns geschickt wurde, ich bin dann nochmal drüber gegangen und dachte mir, ja gut, die haben uns eine Seite aufgebaut, aber ich habe mich kaputt gelacht, weil da steckt so viel Arbeit
drin. Ja, und man merkt doch einfach, dass da jemand an dieser Seite gearbeitet hat, der uns hier auch ab und zu zuhört.
Ja,
also,
ja.
Dass da so unseren Blödsinn drin steht, also alleine schon welche Argumente hier pro Auto genannt werden können, die alle einen Groundhopping-Bezug haben.
Man kann darin schlafen.
Man kann schlafen, Hotelersatz mit Stauraum, dann abgelegene Orte erreichen, also nicht jeder Spielort ist problemlos mit Bus und Bahn zu erreichen, absolut korrekt.
Fair
zum Beispiel. So auf Planänderungen reagieren, also wenn ein geplantes Spiel abgesagt oder verschoben wird, kann ein Auto es ermöglichen, schnell Pläne anzupassen und zum anderen Spielort zu fahren.
Casablanca.
Ey, das sind doch einfach Erfahrungsberichte, die dahinter stecken. Da hat doch jemand den Pain schon mal gefühlt, mit dem Nahverkehr unterwegs zu sein. Eine halbe Stunde vor Anschluss ist das Spiel abgesagt und du kannst nichts mehr machen, außer, weiß ich nicht, in eine Kneipe gehen und zum Bundesliga gucken.
Und wir lieben ja auch das Auto an sich. Deshalb ist das hier ein wunderbarer Werbepartner für uns. Für uns wäre es natürlich Weltklasse, wenn ihr jetzt sagt, ihr müsst eigentlich jetzt sagen, ey Leute, ich brauche jetzt ein Auto, oder?
Das wäre optimal.
Auch wenn ihr in der Bahn sitzt, einfach mal jetzt das Auto kaufen. Über unsere Seite wäre das absolut fantastisch. Es gibt auch mehrere Autos für Groundhopper, wird das Ganze, glaube ich, genannt. Einfach eine Auflistung diverser Automodelle. Man kann auch, es gibt auch eine Chatfunktion, ne? Dass du dir quasi so ein bisschen ein Auto zusammenstellen lassen kannst.
Man kann sich von Carcoach Julian beraten lassen.
Ja, Carcoach Julian, der hat Expertise von A bis Z, also da findet man auf jeden Fall was.
Wobei man muss, für die Top-Hopper muss man natürlich auch noch direkt sagen, in der Menüleiste, in den Konditionsleiste muss man selber anklicken, dass man einen Diesel braucht, weil jeder Hopper braucht natürlich einen Diesel.
Jeder Hopper braucht einen Diesel.
Muss man selber noch anklicken, das ist leider nicht vorausgewählt. Nee, also ich bin selber großer Autofan, das klingt so albern. Das klingt jetzt.
Ist ja wirklich so.
Also
ich bin auch Autofan.
Ja, weißt du, irgendwie ist es ein Spiel in Paderborn. Ich gucke bei Bahn.de, ja, Zug 14 Minuten, Auto 40 Minuten. Ich sitze in der Karre. Kannst du aber von ausgehen. Also,
klar.
Und ich bin mir sicher, die meisten machen das aus. Also, wenn ihr eure Karre gerade irgendwo geschrottet habt, mal wieder abgeschleppt wurde und ihr keinen Bock habt auf den Abschlepphof, die Karre wieder auszulösen für 200 Euro,
und
kauft euch eine neue.
Und realistischer ist, glaube ich, noch das Szenario, dass man irgendwie einen kennt im Freundeskreis, der gerade einen sucht.
Stimmt,
die Leute,
ja,
die
stimmt.
Müssen wir haben. Die müssen rankommen.
Ja,
und
ja,
dann bei meinauto.de zuschlagen. Vielen Dank, meinauto.de, und wir schließen den Werbeblock an dieser Stelle ab und gehen rüber.
Ich mag das nicht, wenn du das so rausmoderierst, das klingt so richtig.
Wir müssen Redaktionelles vom Inhalt trennen.
Oh ja, stark. Ja? Sonst meldet sich die Landesmedienaufsicht,
ja,
die sich noch nie gemeldet hat. Also das
melden sich.
Lass uns das doch erstmal einmal machen, dass es passiert.
Stimmt, man wird eh erstmal abgemahnt und muss nichts sagen, oder?
Wollen wir uns einmal drauf anlegen? Also, das war jetzt keine Werbung, das war einfach.
Das war Inhalt.
Das war persönliche Einschätzung. Meinauto.de, top.
Absolut top. Weniger top ist Daniela Behrens.
Ja, Daniela Behrens hatte, ist jetzt mal offensiv vorangerückt, kann man das so sagen, eine offensive Forderung einfach mal gestellt. Fand ich schon beim Lesen sehr kurios, denn ich habe einfach nur die Überschrift gelesen.
Ich fand diese Forderung so kurios, dass die ja offensichtlich auch falsch verstanden wurde von diversen
Medien. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also ich weiß gar nicht, wo ich es zuerst gelesen habe, ob es irgendwie so ein Boulevard-Ding war, was mir zugeschickt wurde, aber da stand dann mehr oder weniger schon so, ohne dass es noch hinterfragt wird, Niedersachsen-Derbys nun ohne Gäste. Fans, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, wo wurde das denn jetzt so schnell hier besprochen? Und dann habe ich da drauf geklickt und gelesen, dass die Basis für diese Überschrift war quasi, dass Daniela Behrens in einer Stellungnahme fordert, dass die Spiele ohne Gästefans ausgetragen werden.
Sie fordert das und ich hatte auch so das Gefühl, das war so eine Mischung der Medienhäuser aus Clickbait und Unverständnis. Yeah, also weißt du, dass sie es einfach nicht gecheckt haben. Also, es gibt kein Gästeverbot beim Niedersachsen-Derby Stand jetzt.
Absolut, also sie wird es den Vereinen vorschlagen und ich habe aber in beiden Vereinen so mehr oder weniger in den Stellungnahmen oder in den Nachberichten der Derbys da durchgelesen, dass man da aber auch erstmal noch andere Wege suchen will. Ne?
Ja, Martin Kind hat ja gesagt, dass er es durchaus gut findet.
Ja, Martin Kind hat ja auch vorgeschlagen, bei Hannover 96 jetzt die Eintrittspreise bzw. die Dauerkartenpreise anzuheben, um die Pyrostrafen zu bezahlen. Wo ich mir dann aber auch denke, ist ja eigentlich gar nicht so falsch. Also dann muss es ja dann aber auch gestattet sein, ne? Also wenn die Strafe ja, oder wenn die Eintrittspreise eine Pyrogebühr mit beinhalten,
dann ist das ja erstmal schon so eine Pauschale. Sein,
also zahlt jeder Dauerkartenbesitzer dann einen Fuchs mehr.
Dann muss ja nicht mehr vermummen.
Ja, genau. Das absolut, ist, ja. Also dann muss es ja auch erlaubt sein. Von daher finde ich, ist ein guter Vorschlag erstmal.
Ja, nehmen wir mit. Nehmen wir mit von Martin Kind. Ja, Daniela Behrens knüpft weiter an. Ich weiß auch gar nicht, will die irgendwie, dass ihr Name berühmt wird? Also wir reden jetzt ja schon wieder über sie. Oder ist sie im Wahlkampf?
Hätten wir mal prüfen müssen.
Ist sie so inkompetent? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil das ist ja wirklich, das ist ja fürchterlich unangenehm, was die Frau veranstaltet.
Sie war jetzt live vor Ort dabei und hat halt gesehen.
Hat ein Reel gedreht.
Hat ein Reel gemacht, das auch. Aber hat halt quasi mit ansehen müssen, wie so diese ganzen Versuche, um es mal auf den Fakt zu bringen, um Pyrotechnik zu verhindern, völlig kläglich gescheitert sind. Also Hannover hat einen weggeräuchert ohne Ende und hat quasi auch, das hat man ja auf den Videos danach auch schön gesehen, die haben sie quasi offen klar gemacht, wie das Zeug reingekommen ist. Ne? Haben sie einfach in den Zäunen reingesteckt und dementsprechend haben sie da so ein bisschen auch das Sicherheitssystem vorgeführt, muss man ja schon sagen. Braunschweig wiederum hat die ganze Zeit durchgeböllert, also da ist ja alles passiert, was Frau Behrens auf jeden Fall verhindern wollte.
Bericht gibt es in Folge 138, hat die jetzt mal gesagt. Passt das? Oder
grob,
was?
Grob
was
passt
letzte
das.
Woche? Nee, vorletzte letzte Woche, ne? Erst? Vorletzte Woche.
Ja, keine Ahnung, ist aber egal. In einer der vorherigen Folgen. Ja. Auf jeden Fall wurde ja damit quasi so die Sicherheitsmaßnahmen vorgeführt und damit ja auch ein Stück weit sie. Weißt du, weil sie saß jetzt vor Ort, ist so die Innenministerin von Niedersachsen, hat vorher schon irgendwie so ein Take zu dem Thema Derby gehabt und schwierig mit Gästefans und Gästefans ausschließen und dies, das.
Hat sich gleichzeitig auch noch nie mit irgendwelchen Fanvertretern an einen Tisch gesetzt,
die
das zum Teil auch gefordert haben, dass sie doch mal vorbeikommen könnte.
Ja, und dann geht sie quasi mit dieser von Unkenntnis geprägten Idee von Fußball, geht sie da von Mikrofon und erzählt dann irgendwas und wir mussten mit ansehen, dass Stadionkontrollen im Blick auf Pyrotechnik offensichtlich ins Leere gelaufen sind. Erneut wurden viele Menschen verletzt und es sei inakzeptabel. Wie ich mir aber denke, ja, die Sicherheitsmaßnahmen, wer weiß denn, was ohne passiert wäre? Weißt du, es ist halt immer noch Fußball, irgendwas kann halt passieren. Es sind viele Menschen unterwegs, da kann halt auch mal was passieren. Und ich glaube nicht, dass der Fußball da jetzt so hohe Verletztenzahlen hat, als dass das ein Riesenthema ist.
Ich finde so zwei Zitate von ihr fand ich ganz interessant, weil sie hat ja gesagt, die Gastblöcke werden leer bleiben.
Ich finde das Wort Gastblöcke schon geil.
Gastblöcke, ja.
Das Wort Gastblöcke impliziert schon, dass sie überhaupt keine Ahnung von Fußball hat.
Keine Ahnung.
Das Wort gibt es ja gar nicht.
Kein Mensch sagt Gastblöcke. Das hat sie gesagt, die Gastblöcke werden leer bleiben. Wahrscheinlich deshalb auch diese vielen Berichte, Niedersachsen-Derby bald ohne Gästefans. Einen Satz fand ich noch ganz interessant. Das bedeutet eine ernste Gefahr für die Mehrheit der friedlichen Fans, für die eingesetzten Ordner und für die Polizeikräfte. Besteht wirklich eine ernsthafte Gefahr, Tim?
Ich habe mir das auch gefragt und habe dann nochmal geguckt. Ne? 5.444 Menschen kamen 2022 ins Krankenhaus. Davon wurden 3.380 Personen ärztlich behandelt. 101 Patienten waren sogar lebensgefährlich verletzt.
Ach krass.
Also im Anbetracht bei 6 bis 7 Millionen Besuchern sei das zum Glück aber recht wenig, so Baumgärtner.
Er ist ein Baumgärtner jetzt schon wieder.
Baumgärtner ist der Chef der Wiesen. Das,
ach, okay.
Das waren die Zahlen von der Wiesen.
Na ja, logisch.
Also
klar.
Rund 6 bis 7 Millionen Besucher und davon 5.400 Verletzte. Zum Vergleich mal die Bundesliga-Zahlen bei rund 24 Millionen Besuchern, also 3 bis 4 Mal so viele, waren in der Saison 22/23 1.100 verletzte Personen gemeldet. Und davon übrigens nur 7% durch Pyrotechnik und weitere rund 6% übrigens durch polizeiliches Pfefferspray.
7% durch Pyrotechnik?
Absolut, ja.
Danke, Karlsruhe.
Das ist dann vielleicht echt noch. Wenn man das noch ausklammert, dann sind wir wirklich bei annähernd 2%, glaube ich. Ja, das mal zur Verhältnismäßigkeit von Aussagen, wie das, dass die Sicherheit aller Stadionbesucher gefährdet ist. Also ich möchte in keinster Weise beschönigen, wenn irgendwer tatsächlich was abgekriegt hat und so ein Böller neben einem Ohr ist mit Sicherheit auch nicht geil. Ja, aber wer ins Stadion geht, der muss jetzt nicht vorher seinen Organspendeausweis mit dabei haben. Also das ist schon noch machbar. Es ist deutlich deutlich weniger gefährlich, als irgendwo auf ein Volksfest oder ein Schützenfest zu gehen, wenn es um die körperliche Unversehrtheit geht.
Ich finde auch, dass man sich bei den letzten Niedersachsen-Derbys hier und da eventuell ein bisschen reifer hätte verhalten können, aus meiner Sicht. Trotzdem malt diese Politikerin ja ein Bild. Was ist, weißt du, wenn so ein ganz normaler Mensch, der da keine große Ahnung von hat, der denkt ja, ach du Scheiße, was ist hier denn los?
Ja,
das findet
ja
so überhaupt nicht statt. Also das ist ja völliger Blödsinn, was da passiert. Und dann auch Kollektivstrafen zu fordern, wo man sich, wenn man sich einmal in diese Kollektivstrafen-Thematik einliest, so die ist ja, was ist die Innenministerin von Niedersachsen, ne?
Ja, genau.
Also das ist ja so, ich kann auch Innenminister dann werden. Ich mach das besser.
Ich möchte gerne Innenministerin werden.
Innenministerin,
ich finde, diese geforderte Strafe ist ja auch völlig an dem vorbei, was da passiert ist. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es die Verletzten gab, aber man redet ja echt oft davon, dass man differenzieren muss zwischen Pyrotechnik, die ein optisches Stilmittel ist, und Pyrotechnik, sprich von Böllern, die da teilweise auch zu einer Art Schreckensszenario und auch als Waffe eingesetzt werden. Also wenn man Böller auf andere in Menschenmengen werft, das ist ja nicht geil, das brauchen wir nicht drüber reden. Aber die Sache ist, in dem Spiel jetzt Braunschweig gegen Hannover, ich meine, du warst vor Ort, vielleicht kannst du mich da eines Besseren belehren, aber die Böller, die sind ja in erster Linie aus der Heimkurve geflogen. Oder?
Ja, geböllert wird vorwiegend in der Heimkurve, wo Eintracht Braunschweig in der Stellungnahme aber auch schon explizit differenziert hat, dass es nur aus einem Teil der Heimkurve kam.
Muss man, und dass sie die eigenen organisierten Fans rausgenommen haben.
Genau, muss man an der Stelle auch nochmal dazu sagen. Und wer so auf die Geschichte der Kollektivstrafen blickt, der weiß ja auch, also hätte Frau Behrens das gemacht, dann wüsste sie ja auch, zu was für ein Chaos das führt. Aber da die ja scheinbar nur ihre, die will ja so eine Law and Order Oma darstellen, weißt du?
Die Law and Order Oma.
Schöner Folgentitel.
Law and Order, übrigens auch sehr schön, bei Sat.1 nachmittags, oder? Das könnte man dann auch wieder reinpacken.
Scheiße, ey. Auch immer. Die will ja einfach nur zeigen, dass sie jetzt Sachen hart durchsetzt, ohne sich weitreichende Gedanken darüber zu machen. Ich glaube, Eintracht Frankfurt ist das beste Beispiel. Wann war das denn, als der Krieg im DFB war? Da war als der DFB-Krieg tobte in Deutschland, da war doch die Geschichte, ich glaube, Frankfurt hat das Ganze immer gut ad absurdum geführt. Einmal stand Frankfurt da, glaube ich, im Oberrang der Nordwestkurve, weil der Unterrang gesperrt wurde, haben sich in den Oberrang gestellt.
Ja.
Dann bin ich mir ganz sicher, dass es gegen Stuttgart so war, dass die neben dem Gästeblock einfach standen, weil die ganze Kurve gesperrt war.
Wann soll das gewesen sein jetzt?
Ich glaube, 16, 17 war das. Und dann, das beste Beispiel von Frankfurt ist, das weiß ich auch noch, da haben die in Darmstadt gespielt. Und in Darmstadt gab es ein Gästeverbot. Und das war der größte Ausnahmezustand, den Darmstadt je erlebt hat. Denn dann ist Frankfurt einfach eine Woche vorher dahin gefahren, hat alles kaputtgeschlagen, gegen eine Kneipe angegriffen. Frankfurt hat am Tag irgendwelche Demos da angemeldet. Es gab dann ein Aufenthaltsverbot. Da haben ganz viele Frankfurter gegen geklagt, einzeln. Da gab es ganz viele Verhandlungen. Dann wurde diese Klage aber am Tag des Spieltags von irgendeinem Oberverwaltungsgericht noch stattgegeben, dann durften die doch fahren. 100 Leute wurden irgendwo festgehalten, 150 sind woanders aufgetaucht. Im Stadion selbst waren 300 Frankfurter, die sich über eBay eingedeckt haben, die haben sich mit den Darmstädtern gekloppt. Also die haben, es wurde ganz klar gezeigt, Kollektivstrafen, es ist alles unkontrolliert. Alles passiert unkontrolliert, das hat Frankfurt gut gezeigt.
Der Punkt, der da ja auch gar nicht mehr beachtet wird, ist, das ist ja eigentlich was total Gutes für die Sicherheitsbehörden, dass man diesen ganzen Haufen Raudis, die Raudis, Während des Spiels so, also du kannst ja fast nirgendwo überwachter sein als in dem Fußballstadion.
Absolut.
Du hast da 20 Kameras auf dich drauf.
Fertig.
Ey, genau, überall Zäune um dich herum. Also besser kannst du es als Sicherheitsbehörde doch gar nicht haben, um den Haufen da unter Kontrolle zu haben, anstatt dass die alle wild irgendwo rumlaufen.
Und eine Sache der Kollektivstrafe ist halt auch, dass einfach Menschen bestraft werden, die mit überhaupt nichts am Hut haben. Und ich glaube, da ist Dortmund ein gutes Beispiel, weil als RB Leipzig das erste Mal in Dortmund gespielt hat, da gab es ja so ein Empfangskomitee, nenne ich es jetzt einfach mal, vorm Gästeblock, beziehungsweise die ganze Straße wurde gesäumt, da gab es dann ein bisschen... Und
die Wand der Schande.
Die Wand der Schande, gab es ein bisschen hin und her, es gab viele Spruchbänder, es waren vielleicht ich sag nicht mal 5% der Südtribüne wusste am Spieltag, was da oben los war auf der Nord, weil die ja alle woanders reingehen. Noch wussten die, was auf irgendwelchen Spruchbändern draufsteht, weißt du? Da stehen halt, zum Großteil stehen auf der Südtribüne
ja so. Ja, halt mal mit hoch.
Ja, halt mal eben mit hoch und dann hält da einfach so ein Typ, der gar keine Ahnung davon hat, Burnout-Ralle, jetzt ist Schluss oder so. Hat es ja gegeben, aber ein Großteil davon, das sind auf der Südtribüne stehen da so ganz normaler Misch an Leuten, viele Ältere, die wussten von den ganzen Sachen überhaupt nichts. Ja, die werden dann ausgesperrt, die ganze Südtribüne ist leer, am Folgespieltag spielt Borussia Dortmund gegen Wolfsburg und die Leute, die das alles verursacht haben, sind halt im Stadion und stehen auf der Nord neben Wolfsburg. Ja, das zeigt ja, dass Kollektivstrafen überhaupt keine Wirkung haben und das zeigt ja auch gerade so, in der Schweiz passiert es ja auch gerade, Kollektivstrafen ist das große Thema, es klappt hinten und vorne nicht, also Daniela Behrens, wenn ich das irgendwie erreichen sollte auf irgendeinem Weg, Braunschweig, Hannover ohne Gäste, Hannover, Braunschweig ohne Gäste. Es wird vorne und hinten nicht klappen. Es wird überall Theater geben. Es macht alles noch schlimmer, als es ist.
Du hast mehr Arbeit.
Du hast mehr Arbeit. Du wirst mehr arbeiten müssen. Du musst mehr aufarbeiten im Nachgang. Und es macht keinen Sinn. Wenn man sich mit der Geschichte der Kollektivstrafen einmal vertraut macht, wüsste man das auch im Vorfeld.
Die Idee Kollektivstrafen ist ja eigentlich schon gescheitert.
Absolut.
Ist ja schon.
Und dass das dann auch noch von der SPD kommt, eine Partei, die ja überhaupt nicht eigentlich für sowas stehen sollte.
Das im Grunde. Für sozial stehen sollte.
Genau. Das ist also. die APD. Die gab's auch mal, ne? Gab's nicht mal die APD? War das nicht von den Kassierern, die APD?
APPD.
APPD.
Aber das war nicht asoziale Partei, sondern...
Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Anarchische?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Aber,
anarchistische Pogo-Partei Deutschlands.
Pogo-Partei.
Das P hätten sich auch noch sparen können.
Pogo-Partei?
Dann wär's ja echt die APD. Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands. Ja, stark, stimmt. Gibt's die wohl noch?
Ja, ich...
Weißt du, wo die gegründet wurde?
In Göttingen.
In Hannover.
Können wir schon mal nah dran. Ja, schön. Also das wird alles nicht funktionieren. Genauso wenig wie der VAR in Schweden. Wieder einmal, ne?
Wieder einmal. Ja, gefühlt kommt hier so einmal im Jahr diese Meldung rein. In Schweden haben sich mal wieder die Vereine der Profiligen, der ersten zwei Ligen, dagegen entschieden. Also dieses Mal mit einem 18 zu...
32?
Nee, 18 von 32. 18 zu, was ist das denn dann? 18 zu 14? Ne? So, dann sind es ja 32.
Ja,
18
verstehe.
Zu 14 müsste ich.
Du bist so klug,
nach Adam Riese. Adam Riese, ey, auch viel zu viel Credits dafür, dass er die Zahlen erfunden hat.
Yeah.
Also, die 18 Vereine haben sich gegen den VAR ausgesprochen. Finde ich ziemlich krass, dass eine Liga, eine erste Liga, da jetzt noch immer so eine alternative Idee hat von Fußball. Denn man sieht ja überall, das Thema kommt ja immer mal wieder auf. Videobeweis funktioniert ja überhaupt nicht.
Nein, funktioniert hin und vorne nicht. Es nervt auch mittlerweile darüber zu sprechen, was wieder wo nicht geklappt hat. Deswegen, wir blenden das hier auch komplett aus, weil es einfach nervt, weil es immer das Gleiche ist. Und wie gesagt, nimmt jede Emotionalität, hat jeder, der ins Stadion geht, auch schon mal miterlebt. Außer er guckt Drittliga-Fußball, dann herzlichen Glückwunsch, weil das ist ja einfach...
Oder Regionalliga? Macht
es auch ist ja viel geiler. Das ja, ist ja viel klar. geiler. Und da kommt einfach Schweden daher. Es gab da auch viele Fanproteste. Das kann man auch sagen, das ist ein Erfolg der Fans. Ne,
ja,
dass die das Thema so breit machen, dass sich Schweden schon wieder gegen diesen VAR ausgesprochen hat. Und ich glaube, dass es jetzt auch eine nachhaltige Lösung sein wird, oder eine nachhaltige Entscheidung sein wird, weil Schweden hat auch bei der UEFA gefragt, so, hallo UEFA, können wir das so machen? Und die UEFA hat auch gesagt, ja, das haben wir zwar alle Videobeweise, aber wenn ihr jetzt sagt, bei euch soll das nicht sein, dann ist es halt so. Und der schwedische Fußballverband hat auch gesagt, ich glaube nicht, dass die Meinungen sich da ändern werden. Also ich glaube nicht, dass die einen Text in der Ich-Form schreiben. Aber,
das glaube ich auch nicht. Ne? aber grundsätzlich stimmt das schon, weil die haben es ja echt jetzt schon mehrfach,
probiert.
Ich glaube, der Verband hat es mehrfach versucht, weil die wollen ja da schon irgendwie, die haben glaube ich so ein Gefühl von, ja, wir wollen auch auf das, genau, wir wollen mitziehen, wir wollen auch, das ist ein Level von, oder das ist ein Stichpunkt von modernem Fußball, und modern ist ja in dem Fall dann immer bei so Verbänden positiv assoziiert.
Ja, das ist ja wie mit diesem Investoreneinstieg, man will mit der Premier League mithalten. Wir wollen
genau mithalten, ist immer das Thema.
Also muss man ja auch sagen, so wenn man jetzt auf den europäischen Fußball guckt, Aston Villa Conference League Halbfinale, ne? Glückwunsch an der Stelle.
Nee, aber grundsätzlich, ich bin mir sehr, sehr sicher, also ich finde es schade, weil es gibt ja keinen Weg zurück. Also es wird ja nicht mehr passieren, dass es in Deutschland irgendwie heißt, ja, vorher schaffen wir wieder ab. Und das finde ich aber eigentlich schade, dass dieser Punkt so ziemlich in meinen Augen zementiert wirkt. Denn ich habe das Gefühl, es wird immer schlimmer. Wir haben jede Woche krassere Diskussionen über diesen scheiß VAR, aber dass man mal hinterfragt, ob man das Modell dann nicht doch einfach nochmal, weiß nicht, 5 Jahre irgendwo bei irgendwelchen Jugendmannschaften oder so testet, bevor das bei alles funktioniert. Weil es gibt ja 1000 Sachen, die können bei VAR gar nicht funktionieren.
Oder?
Alles, was mit Foul beispielsweise ist. Da ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung oder noch krasser mit Hand.
Da wäre vielleicht auch mal so eine Umfrage oder einfach mal so eine ist das überhaupt gewollt? Ist das noch weiterhin gewollt? Mal die Vereine fragen, weißt du? Ob die da überhaupt Bock drauf haben.
Ja, meinst du in der Bundesliga
jetzt? Ja.
Ja, das finde ich ganz witzig, weil hast du mitbekommen, dass Dortmund jetzt auch in so einem Influencer-Turnier damit, also wie heißt das? So ein wie die Baller League, nur halt für...
Weiß ich habe so am Rande habe ich es mitbekommen.
Da habe ich nämlich gelesen, dass über so schrittige Entscheidungen einfach die Zuschauer abstimmen sollen. Das ist auch ein geiles Format, oder? Stell dir mal vor, in der Bundesliga hast du dann, es wird ja safe schneller gehen als der VAR, wenn die sich da 4 Minuten einen Foul nochmal angucken. Wenn du stattdessen Quick-Umfrage bei Sky, dann können die Leute eben klicken, war es ein Foul, war es kein Foul. Also fände ich besser, als so wie es jetzt gerade ist.
Aber gut, dass Borussia Dortmund da mitmacht. Also warum auch Testspiele in der Region machen oder so, einfach mal bei so Turnieren. Ist doch viel besser.
Ist in München, glaube ich. Ist fast in der Region.
Warum soll man auch in Lünen oder so mal wieder ein Testspiel machen? Ist doch Quatsch. Oder in Arnsberg.
Ja, also Arnsberg, Ding von habe ich aber schon. Wir spielen in Japan dieses Jahr, ist doch auch top. Also, finde ich absolut in Ordnung.
Ja, das stimmt schon.
Ansonsten, was wird ja teilweise so gefordert, was hältst du von der Idee, wenn man VR nur auf Abseits und, ja, Tollin-Technik gibt es ja sowieso, Tollin-Technik übrigens völlig ausgeklammert, ne? Ist absolut in Ordnung, aber dass man nur diese Sachen, wo man wirklich fix sagen kann, yo, war Abseits, war kein Abseits, dass man nur das nimmt, weil habe ich mir auch drüber nachgedacht, ob ich das dann in Ordnung finde, weil das sind ja schon Entscheidungen, die meistens dann in irgendeiner Weise eine Basis haben, wo ich sagen kann, okay, das macht schon Sinn, dass das jetzt ein Abseits war und dass es kein Abseits war. Aber genau der Punkt, der ja am schlimmsten ist im Stadion, dass die Emotionalität raus ist, weil du quasi in dem Moment, wo der Ball ins Netz fliegt, nicht mehr jubeln kannst, weil du immer noch sagen kannst, ah fuck, ich glaube, Füllkrug hat einen Kopf im halben Kopf im Abseits gestanden.
So. Das ist mir eigentlich scheißegal, ich würde eigentlich gerne über die Hansa-Hult sprechen.
Okay, dann ist das Thema ein bisschen...
Willst du nicht auch über Hansa sprechen?
Doch, wir brauchen noch Zeit für unsere Spielberichte. Also vorher abschaffen, klar, aber das wird nicht mehr passieren, von daher, was soll man da groß rumdiskutieren.
Groß rumdiskutiert wird noch in Salzburg, ne?
Stimmt. Das Thema, ich hätte es schon fast wieder verdrängt.
Ist auch ein Thema zum Verdrängen eigentlich,
ist,
ne?
Ist ein leidiges Thema. Es geht um Lizenzen in Österreich. Und da hat es jetzt aktuell, gibt es wieder Probleme für außer Salzburg. Denn die haben auch in der zweiten, was ist das, die zweite Runde? Wie heißt denn so eine Lizenzvergabe?
Revision.
Ist das so? Heißt das Revision?
Ich nenne das jetzt einfach so. Recall.
Sie haben es im Recall jetzt auch erstmal nicht geschafft. Sind teilweise recht komische Begründungen. Also
erstmal gibt es also die Problematik mit dem Stadion bei Austria Salzburg, ne? Wo wir, glaube ich, schon mal gesagt haben, in der zweiten Liga gibt es so wenig wirkliche Gästefans, weil es gibt ja keinen richtigen Gästeblock, dass man erstmal grundsätzlich alles da austragen könnte, theoretisch. Yeah. Bis auf ein, zwei Sachen, dann, die dann eventuell in Steyr oder sonst wo
stattfinden könnten. Ne? Austria Salzburg hat als Ausweichstadion jetzt erstmal Steyr angegeben. Man muss ein Ausweichstadion angeben, obwohl in der zweiten Liga jetzt gerade, wenn der GAK aufsteigt, wobei der GAK wäre jetzt wahrscheinlich mit der gemeinsamen Vergangenheit als Fanvereine jetzt auch nicht das Riesenproblem. Also in der zweiten Liga ist ja jetzt nichts groß, was wirklich zu großen Problemen führen könnte. Und ich glaube, trotzdem hat in der ersten Einschätzungsrunde wurden trotzdem, glaube ich, so irgendwie 6 oder 7 Spiele als potenzielle Gefahrenspiele eingeordnet.
Ja, genau.
Was dann erstmal aus der Salzburg erstmal runtermoderieren musste.
So als größte Fanbase kommt ja der SV Ried. Und ich sag dir, selbst wenn du denen dann sagst, ey, guck mal, wir haben ja das Problem, wir müssen das so und so machen, wir müssen uns hier irgendwie gucken, dass wir uns da zusammenfinden, dann sagt die
Fans... Lass uns in der Innenviertel-Arena boxen.
Ja, genau. Dann sagt die Fans von SV Ried, ja komm, machen wir so.
Ja, also hundertprozentig. Glaube ich auch. Von daher, das Ausweichstadion in Steyr musste man quasi erstmal fürs Protokoll hergeben, damit da irgendwas steht in diesem Lizenzantrag. Das war auch eigentlich mit allen so abgestimmt, also Magistrat, Club und BGM haben allesamt zugestimmt. Es fehlte aber auf einmal noch die Unterschrift der Polizei, die in witzigerweise in den vorherigen Fällen überhaupt nie nötig war. Die haben das Ganze also abgelehnt, da noch zu unterschreiben, obwohl eigentlich alle zugestimmt haben. Und zum anderen fehlte noch tatsächlich eine Baubewilligung für eine Lärmschutzwand am Stadion. Auch das ist so ein Thema, das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Das waren jetzt aber im Grunde die Gründe, warum es quasi auch in der zweiten Runde jetzt keine Lizenz gab. Jetzt kann Austria Salzburg natürlich noch...
Aber die Lärmschutzwand ist schon wichtig da am Flughafen, ne?
Ja, absolut. Ich denke, da gibt es keine lauteren Sachen.
Ja, ja.
Wer fliegt denn von Salzburg, ey? aber dementsprechend hat man jetzt nur noch die Möglichkeit, das ist auch so ein geiler Name, ne, vors stetig neutrale Schiedsgericht zu ziehen. Das stimmt.
Sind die städtisch neutral, auch wenn Oskar Salzburg kommt?
Ja, das weiß ich.
Der Name sagt, klingt irgendwie so, als wären dies, ne?
Ich wollte sagen, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass, der Austria da alle möglichen Steine in den Weg gelegt werden. Ich weiß nicht, wer da im Schiedsgericht sitzt, ob da vielleicht das tatsächlich städtisch neutral ist. Problem ist, wir sind jetzt natürlich etwas spät dran, denn am Dienstag wird Austria Salzburg darüber entscheiden mit den Mitgliedern, ob man diese Runde auch noch geht. Das wissen wir jetzt heute zur Aufnahme, Was ist denn heute überhaupt? Aufnahmedienstag ist heute. Heute wird abgestimmt, aber wir haben es jetzt noch nicht drin. Vielleicht seid ihr jetzt schon während der Woche ein bisschen schlauer. Wir müssen es erstmal so stehen lassen. Viel witziger ist aber auch die Möglichkeiten, die da in der österreichischen Bundesliga bietet, was so diese Ausweichstadien angeht. Die Sache ist, dass Austria Salzburg musste ja quasi das Ausweichstadion in Steyr angeben, was recht weit weg vom eigenen Sitz ist. Dementsprechend wurde Steyr jetzt eigentlich auch gar nicht mehr als Ausweichstätte beurteilt, denn diese Ausweichstätten darf man nur angeben, wenn das eigentliche Stadion sich im Umbau befindet. Durch den fehlenden Bescheid für die Stadionerweiterung ist es gar nicht erst bewertet worden. Und dann ist es ganz interessant, denn der SV Stripfing hatte das gleiche Problem. Die hatten nämlich als Ausweichstätte Stadion von Austria Wien angegeben.
Was daran liegt, dass sie so Partnervereine sind oder so, ne?
Hab ich gelesen. Ja, irgendwie sowas.
Was heißen mag.
Das habe ich auch keine Ahnung von. Die Sache war, das war aber jetzt auch zu weit weg, weil das Stadion vom SV Stripfing ist halt nicht im Umbau. Dementsprechend durften die auch kein Stadion angeben, was sich nicht im Umkreis von 20 Kilometern befindet als Ausweichstätte. Die haben es dann aber ganz geschickt gemacht. Die haben einfach ihren Vereinssitz geändert. Und zwar nach Deutsch-Wagram, wo auch immer das jetzt ist.
Klingt also mega rechts, aber ne?
Deutsch-Wagram ist auf jeden Fall, wen wundert's, keine 20 Kilometer vom Stadion der Austria Wien entfernt.
Und es gab extra irgendwie so eine außerordentliche Mitgliederversammlung oder Generalversammlung, wo das dann abgestimmt wurde, ne? Ob der Vereinssitz verlegt wird.
Und der Verein hat jetzt einfach den Vereinssitz verändert und dementsprechend durften die das jetzt als Ausweichstadion angeben.
Und die haben auch geschrieben, dass sie dann da auch ihre Büros aufbauen. Wahrscheinlich stehen da so ein paar Container dann oder wie auch immer.
Ja.
Das wird auf jeden Fall ganz spannend.
Stimmt, da wird gar nichts sein an der Adresse, ne?
Die werden da so einen Container hinstellen, so einen Briefkasten und fertig, oder?
Ja,
Fanshop vielleicht noch so ein kleiner. Das kauft ja auch keiner Fansachen von SV Stripfing, oder?
Vor allem nicht in Deutsch, weil was?
Wagram,
ja. Sehr, sehr, kuriose Geschichte wieder aus Österreich. Leider sehr zum Leid der Austria.
Zumal jetzt ja auch das 25 Jahre Jubiläumsspiel von Union Ultra ist, ne?
Ja, und was für eins, ne? Also es ist Tabellenführer aus der Salzburg gegen Tabellenzweiten, Hohenems. Ich glaube, 9 Punkte Vorsprung könnten sein oder sind es schon. Also man könnte auf jeden Fall den Aufstieg jetzt ja nun mal nicht mehr so ganz, aber zumindest die Meisterschaft mehr oder weniger fix machen.
Das ist ja so ein geiler Rahmen und der wird jetzt einfach eingerissen von irgendeiner Behördenscheiße.
Ja, zumal das jetzt auch gerade einfach vom Timing so scheiße ist.
Ja,
also wäre das ganz einfach erst nach der Saison klärt, okay, dann.
Ja, oder lass die noch eine Woche warten, dann haben die wenigstens ihren Tag.
So ja, weiß. Genau, das war auch mein Gedanke. So, lass die Leute doch jetzt gerade noch im Glauben, dass es alles klappt und dann sollen sie im Juni halt wieder da losscheißen und dann sagen, ja, hier, das passt nicht und das passt nicht und da ist noch ein Flughafen im Weg, so, weißt du? Also das ist ja alles nervig. Ja, ist natürlich mies, dass das jetzt gerade so ein bisschen da die Laune versaut, obwohl aus der Salzburg sportlich auf einem super Weg war. Und es ist halt auch so ein bisschen fraglich, weil das sind alles so Punkte, wo ich nicht sicher bin, ob es dann denn überhaupt im nächsten Jahr klappen könnte, weil das scheint alles so von der Politik irgendwelche Stöcker ins Rad geworfen zu sein, die quasi so bewusst da sind. Ne?
Das wirkt immer so, ne? Vielleicht sind wir auch dazu befangen, aber sie sind immer, ich werde immer, gerade du als Mitglied des Vereins, Tim.
Ja, stimmt, eigentlich müsste ich heute mit abstimmen, ne?
Ja, du musst nach Salzburg los. Aber die werden, glaube ich, immer sehr unfair behandelt, was sowas
ja, angeht. Ich glaube, die haben einfach keine Lobby in Salzburg, auch weil RB da ja sitzt und durch die jahrzehntelange sportliche Erfolg, den RB da quasi nach Salzburg bringt, haben die da mit Sicherheit auch einige Leute in Politik und Sportpolitik sitzen, die, glaube ich, darauf achten, dass die Austria nicht so groß wird.
Also hier stehen auf jeden Fall so um die 25.000 Witzkids hinter euch. Wenn ihr mal was braucht, also wenn wir da mal man darf nicht zu Gewalt aufrufen, ne?
Nee, das darf man nicht.
Ja, darf man nicht, stimmt. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu, wenn wir nach Hamburg fahren, Tim.
Stimmt, weil wir im Vorfeld nicht auf zur Gewalt aufrufen durften.
Genau.
Wir waren kurz davor, am Millerntor am Freitagabend noch dazu aufzurufen, dass für jedes Dixi-Klo, was auf dem Spielfeld landet, 101 Euro an die FC Hansa Jugendabteilung zu spenden.
Eigentlich können wir ja schon reingehen ins Spiel. Das Salzburg-Thema haben wir ja soweit durch, ne? Wir saßen im Auto. Es ging ja diese Meldung rum, Hansa bekommt 40 Dixi-Klos. Diese ganze Dixi-Klo-Geschichte, weil letztes Mal haben die Toiletten zerscheppert und jetzt hat St. Pauli nur Dixi-Klos aufgestellt. Die Hansa-Fans wurden damit gelockt, Wenn sie die Dixi-Klos heile lassen, dann wird für jedes Dixi-Klo 100 Euro gespendet.
An die FC Hansa Jugendabteilung.
Also
an die Zukunft des, ja, des FC Hansa Rostock.
Also Tim hat das gelesen, hat es mir vorgelesen im Auto. Wir haben uns beide natürlich fürchterlich amüsiert darüber. Und plötzlich fängt er da an, am Handy rumzudoktern. Und ich sage ihm, Tim, was machst du da? Ja, wir müssen direkt eine Grafik machen. Wir machen direkt eine Grafik. Witzwoch zahlt 150 Euro für jedes Klo, was zerstört wird. Und ich sage, das können wir doch nicht machen.
Dann haben wir gesagt, wäre aber witzig gewesen.
Wäre mega witzig gewesen.
Aber wobei, ich hab mich auch nicht so weit rausgelehnt, dass ich gesagt habe, für jedes Zerstörte, sondern für jedes, was auf dem Spielfeld landet. Ja, stimmt. Weil da war ich mir sicher, also mehr als eins fliegt da nicht aufs Spielfeld, oder? Das macht man ja nur für die
eins für den Gag.
Eins für den Gag, ja, für die, genau. Optik auch einfach.
Genau. Ja, das
ist also ein Klo so. Auf dem Spielfeld reicht ja schon für ein gutes Foto.
Aber es nervt doch einfach, das Dixi-Klo über den Zaun zu heben, weil du weißt ja nie, wann die Suppe da rauskommt oder so, weißt du? Ich glaube, das ist fürchterlich umständlich.
Ja, ich sag dir, wenn du das vorhast, dann sperrst du vorher schon eins ab. Dann machst du da schon so ein Klebeband drumherum, hier defekt.
Aber da ist ja trotzdem diese Dixi-Suppe drin. Da ist ja nicht am
diese Anfang. Blaue.
Am Anfang ist ja nicht nichts drin, ne?
Die
da
blaue.
Ist ja, diese, was ist das überhaupt? Ja,
Desinfektionsmittel? Weiß ich doch nicht.
Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, wenn du das so, du musst es ja so wie beim, wie heißt das, Crowdfunding?
Was willst du?
Du musst das Dixi-Klo ja quasi crowdsurfen lassen.
Ach so, crowdsurfen, ja.
Es muss ja dann so ein paar Leute geben, die das über den Zaun heben. Das ist fürchterlich umständlich. Also ich glaube, deshalb wäre das eh nicht passiert.
Ja gut, aber wenn das Ding schon eh auf den Händen hast, dann kannst du es ja vorher mal umkippen, dass die Suppe rausfließt.
Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, ist ja nichts passiert.
Ich sag, Hansa hätte es hingekriegt, wenn sie gewollt hätten.
Ja, auf jeden Fall.
Also auch das, ohne sich da mit blauer Suppe einzusubeln.
Das sprechen wir denen nicht ab. Wir sind nach Hamburg gefahren am Freitag. Ist das ein Derby? Sagt man Derby dazu?
Ja, das habe ich mir auch gefragt, wie man das. Also, das ist ja eigentlich nichts, was so Derbys ausmacht, hat ja dieses Spiel. Das ist weder die gleiche Stadt, noch ist es regional beisammen. Ich wüsste jetzt zumindest nicht irgendeine sportliche große Vergangenheit. Das ist einfach so ein bisschen.
So ein Brisanzspiel einfach, ne?
So ein Polit-Derby, oder?
Auch ein Polit-Derby. Wahrscheinlich kann man das auch so nennen. Und wir sind irgendwann losgefahren, eigentlich auch relativ früh. Haben aber die Rechnung nicht mit dem Verkehr gemacht, der da Richtung Norden ist.
Ja, doch, wir haben eine Rechnung mit Verkehr gemacht.
Aber nicht mit so einem Verkehr.
Aber wir haben den Quotientenzug gering berechnet.
Ja, der Quotient stand im Weg. Unterwegs ist uns eingefallen, sag mal, hast du überhaupt noch den Kopfpass? ist da noch 2G am Millantor?
Oder wie heißt das? Die Luca-App.
Smudo?
Du musst immer die Luca-App neu runterladen, ey.
Hat Smudo nicht auch eine App gemacht?
War das nicht Luca?
Stimmt, Smudo hat die Luca-App gemacht, ne?
Oder? Ich weiß nicht genau.
Was gab es noch für Apps, die man haben musste? Kopfpass?
Ja, Kopfpass? Oder erst gab es, glaube ich, die Luca-App und dann irgendwann. Die Luca-App war nur getestet und Kopfpass war dann. Da hast du deinen Impfnachweis schon.
Stimmt, irgendwas hatte man da drin, ne? Irgendwas hatte man da drin in diesen ganzen Dingern. Ganz komische Zeit. Ja, und St. Pauli ist ja damals auch als Fanszene unter 2G ins Stadion gegangen, was ich schon irgendwie gar nicht verstanden habe, weil das passte ja gar nicht. Das ist ja konträr zu dem, was die St. Pauli-Fans sonst so machen, weißt du?
Also 2G war das Strengste, ne?
Ja, genau.
Das heißt, jeder, der. Also 2G war geimpft und genesen. Aber getestet war nicht, ne?
Hast du dich boostern lassen, Tim?
Selbstverständlich.
Ach du Scheiße.
Ein Top-Booster hier.
Richtig, hast du den Booster reingeknallt?
Ja, hier von Aldi.
Oh Gott. Und ich glaube, danach hatte...
Ist ja auch von Aldi?
Ich weiß
nicht. Booster Zero.
Und danach hatte St. Pauli ja auch noch relativ lange 2G. Und ich glaube, Rostock ist dann noch einmal nicht deswegen hingefahren. Was ja auch durchaus irgendwo verständlich ist,
meine ich. Also St. Pauli war sehr früh dran mit Leute reinlassen, aber nur unter 2G. Ich glaube, das 2G haben die sich nicht ausgedacht, sondern das war einfach damit die einzige Möglichkeit, Leute direkt wieder reinzulassen.
Ja, genau.
Haben es dann aber sehr lange bei diesem 2G-Modell belassen.
Hätte ich auch gesagt. Ja, irgendwie so war das.
Aber ich glaube, das liegt dann auch einfach und ist halt voll die Bude und ja, kein Bock, ist neu. Du musst es ja dauernd so Konzepte aufstellen. Ich weiß es ja auch noch, durch die eigene Vereinsarbeit beim SV Lippstadt, dass man da dauernd irgendwelche Programme erstellen musste und so Zonen abkleben musste und darstellen musste.
Was abkleben,
ne? Ja, und dann musstest du da, ja, du darfst dahin gehen. Das Geilste war ja, dass man quasi beim SV gibt es ja im Stadion, ist ja in weite Teile auch nur einfach sportplatzmäßig, ne, wo es nur eine Bande gibt. Und dann musste quasi auf dem Boden da so irgendwie so 10 Quadratmeter mit Sprühfarbe draufgemalt werden. Und in diesen 10 Quadratmetern, oder lass es nur 5 gewesen sein, durften dann immer 10er-Pärchen stehen. Weißt du, es gab immer so, das war quasi so einmal die Corona-Bubble. Also die 10 Leute, wenn es da jetzt von euch trifft, okay, dann ist halt Pech gehabt, aber nicht weitergehen. Und dann war immer so Lücken, wo dann keiner stehen durfte über 2 Meter und dann war die nächste Zehnergruppe. Da hat sich auch kein Schwein dran gehalten, weil du durftest ja aufs Klo gehen und konntest ja Essen holen und sowas. Ey. Aber da durftest du halt nur stehen.
Aber ich musste mal so schmunzeln, wenn ich jetzt noch so, ich sag mal, Relikte aus dieser Corona-Zeit sehe. Wenn
Hammer,
man
irgendwo
im Stadion noch so irgendwas sieht, was so abgesprayt ist
am
oder
häufigsten
so.
Am häufigsten auf so Sitztribünen, wenn dieses Karo-Muster mit so Xen auf den Stühlen noch
genau,
ist.
Genau, wenn sowas noch ist bei Stadien, die nicht so oft besucht werden, hast du das dann noch oft. Du denkst, ah, das war bestimmt noch von Corona. Oder letztens war ich auch irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo auf dem Rewe-Pubs oder so. Und da standen noch diese Schilder, hier Maske tragen. Jo, alles klar.
Wäre geil, wenn du mit der Maske in den Rewe gegangen wärst. Wobei, gibt immer noch so Leute, ne?
Ja, so ein paar gibt's noch, ne?
Also ich bin mir auch sehr sicher, dass es einen krassen Anstieg für diese Maskenverkäufe einfach gibt, weil so ein paar Leute sind ja jetzt der Meinung, das ist sinnvoll.
Dauermaskiert.
Ich will mich da gar, also ich finde das gar nicht schlimm. Also teilweise hat es ja auch manchmal einfach gesundheitliche Gründe. Der eine oder andere ist ja irgendwie, wenn dann in der nahen Verwandtschaft jemand irgendwelche Lungenerkrankungen hat oder so, okay. Aber trotzdem denke ich mir jedes Mal, ja, weiß ich nicht, ob du jetzt noch gerade ein bisschen hinter der Mode bist, so weißt du, das ist doch vorbei jetzt.
Das Ding ist durch. Also wir haben den Kopfpass nochmal entstaubt, weil wir uns nicht sicher waren, haben dann irgendwo, wollten dann eigentlich im Stadionumfeld parken, aber da hieß es schon, Hansa ist da.
Ja, ja, ja.
Und ja, das Verkehrschaos ging nahtlos
weiter. Wir konnten ja auch gar nicht, es war ja schon, da wo wir herfahren wollten, war ja alles abgesperrt, die Bullenwannen standen schon, haben die ganze Straße schon breit gemacht, dann gleichzeitig kam noch irgendwie auf mein Handy irgendein Bahnunglück in Hamburg, irgendein Zug ist entgleist an einem Bahnhof, einem S-Bahnhof in Hamburg und 7 Verletzte, ganze S-Bahn-Verkehr eingestellt, wo ich so, oh wei, wei, heute wird's kritisch, lass mal so schnell wie es geht in irgendein Parkhaus, dass wir hier von der Straße sind.
Ja, haben dann irgendwie für wahrscheinlich auch einen Tacken zu viel Geld irgendwo geparkt in so einem Parkhaus und auch für einen Tacken zu viel Geld am Kiez dann noch was gefuttert, aber dann ging es irgendwann rein und sobald du dich dem Stadion genähert hast, also St. Pauli ist ja schon anders, das muss man schon einfach sagen.
Ich glaube, wir dürfen das natürlich auch nicht zu oft benutzen, einfach dieses Wording, der und der ist anders, als eine eigene Welt, aber St. Pauli da herzugehen, das war schon, also das ist schon anders als bei jedem anderen Fußballstadion.
Ja, du sagst jetzt, man darf es nicht zu oft sagen, aber gerade wenn man, also so wie wir das machen, wenn man jetzt so Dinge genauer beobachtet, auch für den Podcast, dann merkst du ja schon Unterschiede,
ja, voll,
die stattfinden. Irgendwie, und da merkst du halt Sachen, das ist für die Stadt, das ist für die Fanszene, das ist für das Stadion einzigartig.
Ja, man kriegt viel eher so ein Profil und so ein Charakter von einem Verein wahrgenommen, wenn man als neutraler oder dann halt auch Heimzuschauer mehr oder weniger so ein Stadion besucht.
Also, und aktiv mal drauf achtet.
Genau.
Wir gehen jetzt ja nicht einfach zum Millerntor und gehen da rein und sagen, ja, heute wird ein großer Spaß, sondern wir beobachten ja auch aktiv, was da passiert. Und ich glaube, das sind so Beobachtungen, die man dann macht. Und klar, wenn man was sieht, was anderswo nicht so ist, dann nimmt man das viel eher wahr, als wenn du einfach so nur zum Stadion gehst.
Ja.
Und
ja, wir wollen ja hier auch nicht montags sitzen und sagen, ja, wir waren bei St. Pauli in Rostock, ja, voll geil und St. Pauli hat 1-0 gewonnen. So, weißt du, das interessiert ja keinen. Also darum geht es ja ein Stück weit. Und das nimmst du aber auch als Gästefan, finde ich, selten wahr. Also
absolut,
auch, ja, als Gästefan ist halt schon, viele Spiele sind sehr ähnlich. Weißt du, du bist halt einfach, je nachdem, wie du anreist, aber du wirst dann seitens Bullen oder mit deinem Bus einfach direkt vor den Gästeblock gefahren und
du kommst ja gar nicht so unters Volk.
Genau, du kannst so das, was so ein Verein ausmacht, diese Atmosphäre, diese Aura, die so ein Stadion auch mit sich bringt, die kann man nicht so wirklich aufsaugen. Und das kannst du halt schon, wenn du so einfach...
Hier gibt es Getränke gegen Spende.
Ja, sowas. Ich denke, das wird halt auch in Dortmund nicht funktionieren. So, ne?
Ja, was man ja auch ein bisschen an uns selber gemerkt hat. Ich meine, ich habe das schon, also ich habe alles gegeben, was ich im Portemonnaie hatte, ja, sag ich mal so. Ja.
Aber du hast, gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil mein Münzgeldfach existiert nicht.
Und so,
du
hast ja,
mit deinem Eastpack hast du ein paar Münzen noch parat, aber Glück gehabt, ey.
Ja, aber St. Pauli-Fans tendieren ja auch eher zum Eastpack-Portemonnaie, oder? Würde ich jetzt mal sagen.
Ja, braucht ja ein Münzfach, ne?
Absolut.
St. Pauli-Fans brauchen ein Münzfach. Ja, nee, aber ich weiß nicht, ob die St. Pauli-Fans dann bei so einer Spendengetränkebasis, also die Getränke im Stadion, das war ja im Stadion schon, war ja wirklich Getränke zum Spenden.
Zumindest an dem einen Stand. Gab wahrscheinlich auch Stände, wo es nicht so war, aber ja, ich habe auch einen gesehen, der hat gesagt, hier, ich spende euch was, ich will gar nichts trinken. Also das wird schon krass, das wird ja
auch woanders nicht funktionieren.
Ja, ja, das funktioniert.
Also so eine krasse Solidarität mit für was war das überhaupt? Das war ja für irgendwas, ne?
Das war für Cola.
Für Fritz Cola, ja. Also, ja, ich dachte für Viva Con Aqua oder sowas, aber...
Stimmt, die sammeln da ja auch aktiv Becher, ne?
Ja, irgend sowas vermutlich. Ja. Aber, das wird halt, ich bin mir sehr sicher, dieses St. Pauli-Publikum, das ist da schon anders. Also, das mag jetzt ein Vorteil sein, aber ich glaube schon viele mögen den FC St. Pauli wegen diesem politischen Image. Das ist schon, das merkt man schon im Stadion, also dass viele Leute sehr, sehr alternativ sind und es denen auch wichtig ist, da ein Stück weit diese politische Haltung zum Ausdruck zu bringen. Und dass St. Pauli jetzt gleichzeitig auch noch gut spielt, ist so schönes Beiwerk.
Und ich finde so gerade die Gegend gerade verkörpert dieses, wir sind Zecken, asoziale Zecken, die verkörpern das richtig gut, oder?
Ja, ich finde diese Gegend gerade auch, wir sind da hinterher gelatscht und haben so ein bisschen so einen Eindruck bekommen und ich finde, das war viel mehr das St. Pauli, Bild, was ich so von diesem Verein habe, als das, was dann hinter der Südkurve los war. Weil da war, die Südkurve ist ja eh ein bisschen komisch irgendwie. Also das ist ja.
Aufteilung,
meinst du? Ja, erstmal ist es so voll wenig Stehplätze. Ich dachte immer, dass es so oben drüber sind ja noch Sitzplätze und ich glaube, oben drüber, das ist sogar ein VIP-Bereich, oder?
Ich habe keine Meinung, aber VIPs bei St. Pauli sind ja wahrscheinlich auch tendenziell eher ein bisschen assi, oder?
Ja, das mag schon sein. Aber grundsätzlich hatte ich immer gedacht, das ist so ein bisschen, oben sind noch ein paar Sitzplätze drüber. Aber das ist ja eher fast eine Sitzplatztribüne und unten hast du gefühlt 3-4 Meter Kurve nur.
Also ich dachte, ja, du hast so eine ganz schmale, langgezogene Kurve und oben macht das, da macht ja gar keiner mit. Oben, nee, weißt du, das ist ja, das wirkt dann immer so ein bisschen, da kommt halt nicht viel an.
Das fand ich auch
da kannst du halt nicht viel Druck hinterbringen.
Dieses Bild hatte ich von den Besuchen an Millerntor, die ich bisher hatte, das waren ja, ich glaube, zweimal waren wir mit Borussia da, im Pokal und Bundesliga oder irgendwie so. Und einmal war ich, das ist aber auch schon annähernd 15 Jahre her, bei so einem Montagsspiel, damals um den Ground zu machen, gegen Kaiserslautern war ich mal da. Da ich hab sogar noch irgendwo, ich habe so ein geiles Stadionheft damals bekommen, wo St. Pauli gegen Montagsspiel, also so ein Kurvenblatt, aber auch einfach aber richtig gut produziert war. Ich weiß auch, da war ich halt noch recht jung, bin ich auch zum USP-Stand gegangen, habe mir da so eine Sticker-Kollektion gekauft und sowas, da waren andere Zeiten, ne? Da war aber gar kein Problem damals. Ja, das war meine Erinnerung. Damals war auch noch vor dem Umbau, die haben alles umgebaut, die ganze Haupttribüne wurde ja umgebaut.
Ja, ich war auch vor dem Umbau zum ersten Mal mit Dortmunds Amateuren, ich glaube 2005 oder 2006, wo im Gästeblock auch noch so riesige Stehstufen war, wo du eine halbe Bergsteigerausrüstung brauchtest, um da hochzukommen. Das sind auch noch so meine ersten Bilder, die ich da vom Stadion am Millerntor im Kopf habe. Die mussten ja entsprechend aufrüsten für die zweite Bundesliga, für die Stadionlizenz, die man da irgendwie brauchte.
Das war so mein erster Eindruck, wo ich erstmal gedacht habe, ah, komisch, irgendwie hatte ich es doch anders in Erinnerung. Also diese Gegengrade ist halt quasi eine riesige Stehtribüne. Weißt du, das wäre ja eine der größten Stehkurven, wenn das eine Kurve wäre, so in dem Sinne.
Ja. Das sieht doch einfach geil aus.
Sieht voll geil aus.
Die Köpfe da stehen.
Wobei, da finde ich auch fast komisch, da oben, du hast auch wieder so ein paar Sitze noch, ne?
Ja, stimmt.
Dann Hintertor seid ich ja auch Stehtribüne. Und ich finde das, eigentlich vom Stadionkonzept her finde ich das wirklich gelungen, dass du quasi auf drei Seiten Stehplätze hast. Das ist ja oft habe ich das ja über, und da werden uns ja heute wahrscheinlich aufgrund des auch noch folgenden Spielberichts aus Aachen auch einige hören, das war ja so beim alten Tivoli. Habe ich ja immer gesagt, alter Tivoli, eins meiner Lieblingsstadien, richtig geile Bude. Absolute Bruchbude, keine Frage, aber halt ein Top-Ding, wo auf ich glaube sogar fast 4 Seiten, also mindestens 3 auch Leute standen. Und dann kam dieser Umbau, wo alle Stehplätze quasi auf einer Tribüne untergekommen sind. Und rundherum war dann eine riesengroße Sitzplatzarena mit diesen knallgelben Sitzen, die, sind wir mal ehrlich, jetzt über Jahre auch fast immer alle frei waren. Also klar, jetzt.
Da hättest du auch noch die Corona-Kreuze sehen können.
Ja, eben, genau. Also jetzt am Wochenende war natürlich das krasse Gegenbeispiel. Ich glaube sogar Weltrekord für Viertligaspiel mit weit über 30.000 Zuschauern. Ja, wo gibt es denn ein Viertligaspiel mit über 30.000 Zuschauern? Ich würde jetzt behaupten, das ist ein Weltrekord. Ich weiß es nicht. Vielleicht.
Ja.
Ich habe es jetzt gar nicht geprüft, aber ich mutmaße, dass ich bei einem Weltrekord dabei war. aber was ich sagen wollte, jahrelang war ja quasi dann nur dieser Stehbereich da rappelvoll, weil die Leute vom ganzen Stadion, vom alten Tivoli, beim neuen Tivoli auf diese eine Tribüne verschanzt worden sind und alles andere blieb dann erstmal frei für die besser Bezahlenden. So, und das ist bei St. Pauli eben nicht passiert, sondern die Leute sind alle in ihren Bereichen geblieben, auch mit einer Stadionmodernisierung, weil halt überall noch Stehplätze sind, die alle bezahlbar sind und die ganzen Leute haben halt weiterhin ihren Stammplatz da gehabt und konnten den auch weitestgehend wahrscheinlich behalten.
Und du merkst ja auch, dass überall irgendwo eine gewisse Fanaktivität ist, ne?
Genau,
es
hängt
Zaunfahren, auf der Gegengrade wird so ein Doppelhalter hochgehalten, so Fight for Woman Right oder so. Ich denke, das findet nicht auf einer Gegengrade statt, das gibt's halt.
Ja, und alleine das auf 3 Seiten eines Stadions. Wobei, wenn ich drüber nachdenke, sogar auf 4 Seiten Fahnen geschwenkt werden.
Ja, absolut. Ja,
wo gibt's das? Das gibt's ja echt schon nur am Millerntor.
Aber so Druck in der Stimmung kam halt nicht auf. Muss man gleichzeitig auch dazu sagen. Ne? Das
wirklich,
war so richtig, dass man sagt, boah, das war aber ein Auftritt oder so, da war ja gar kein Druck hinter.
Ja, da war ich, da muss ich jetzt echt sagen, also was so in der Mitte der Südkurve passiert, das war ja echt ein krasser Fahneinsatz. Da denke ich mir auch so, wie können die das ohne Stress machen? Weil die stehen ja quasi vor Sitzplätzen und da, wer da zentral hinter dem Tor oben sitzt, der sieht ja nichts von dem, was vorm Tor passiert. Weißt du, jetzt wird da durchgeschwenkt. Also das war eine Kurve, die sah so optisch echt top aus, weil durchgehend Fahneinsatz war, durchgehend Bewegung drin war. Also da war wirklich viel los, aber das ist auch, hat sehr, sehr rasch abgenommen nach außen. Also die Außenbereiche der Südkurve war mit Machquote wirklich, wirklich nicht so überragend.
Nee.
Und dann war es halt echt auf der Gegengrade so, dass du aber mal da wen hattest, der mitgemacht hat, mal da wen hattest. Also dieses Gesamtstadionerlebnis, das war trotzdem ziemlich cool.
Ja, fand ich auch cool. Fand ich auf jeden Fall mal anders als andere Stadionerlebnisse. Anders natürlich auch der Gästeblock, ne? Also,
ja, ich wollte gerade sagen, man muss, um da jetzt noch einen Satz zu St. Pauli zu sagen, man muss natürlich auch dazu sagen, das Spiel war für St. Pauli jetzt auch nicht gerade das, was den letzten Stimmungstropfen da noch rauskitzelt. Denn St. Pauli hat als Tabellenführer oder Zweiter, was waren sie zu dem Zeitpunkt? Zweiter, glaube ich, gegen Abstiegskandidat Hansa gespielt. Und sind wir mal ehrlich, also eigentlich hat alles darauf hingedeutet, dass Hansa das Ding gewinnen wird. Die waren in der ersten Halbzeit klar besser, zumindest mit den deutlich größeren Chancen.
Ja, und Hansa hat in den letzten Wochen ultra schlecht gespielt. Ich verfolge ja immer so einen Hansa-YouTube-Vlog, der von einem Typen, der das wirklich gut macht. Und da kriegst du auch immer viele Einblicke ins Spiel und gegen Magdeburg
zu Hause. Ich habe jetzt halt auch schon 3 Auswärtsspiele dieser Saison von Hansa gesehen. Ne?
Ja, also du bist auch sehr viel mehr Expertise.
In Paderborn 3-0, keine Chance. In Berlin 4-0, keine Chance. Ja, und jetzt bei St. Pauli.
Du hast nicht mal ein Hansa-Tor gesehen.
Ich habe nicht mal ein Hansa-Tor gesehen. Ging jetzt, also, das wird jeder mitbekommen haben, ging jetzt 1-0 verloren. Aber das war wirklich nicht das gerechte Ergebnis vom Spiel. Also zweite Halbzeit vielleicht
noch ein bisschen. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Aber erste Halbzeit muss ich sagen, da war Hansa
ja,
aber
schon... Wenn du über ein gerechtes Ergebnis von dem Spiel redest, dann muss ja Hansa mindestens ein Tor geschossen haben.
Ja.
Also dann kann es ja meinetwegen 3-1 ausgehen am Ende, aber dass die da ohne Tor aus der ersten Halbzeit rausgingen, ja, war schon überraschend.
Ja, Hansa war schon in der ersten Halbzeit besser. St. Pauli war ja komplett verunsichert. Da hatte irgendwann der Kopf auch mitgespielt. Und vorher haben wir mit einem Hansa-Fan geschrieben, und der meinte halt auch, ja, ihr werdet euch wundern morgen, die Mannschaft ist richtig heiß. Und die haben die irgendwie vorm Spiel heiß gemacht und das war dann auch tatsächlich so. Der hat gesagt, krass, ey, wir werden morgen mitspielen, da werden sich alle wundern und es ist wirklich so passiert. Und
wenn das so leicht ist, warum machen die das nicht öfter? Ja,
das weiß ich auch nicht. Ne? Aber das war wirklich, das war dann auch ein ansehnliches Spiel, weil man immer sagt, boah, gleich macht Hansa hier das Tor und dann könnt ihr mal gucken, was hier los ist. Der Gästeblock war ja auch ohne Tor komplett am Ausrasten. Ne?
Ja, das war krass.
Aber da muss man schon sagen, was Hansa Rostock da jede Woche auf die Beine stellt oder wie die ihre Leute da konditioniert haben. Hansa Rostock hat ja St. Pauli Grund und Boden gesungen. Das muss man an der
absolut.
Stelle...
Also erstmal müssen wir sagen, vielen Dank übrigens an die Beschaffung der Karten an dieser Stelle.
Jo.
Schönen Dank, also top Karten, die wir da gehabt haben, tendenziell etwas zu nah am Gästeblock, würde ich sagen.
Ja,
also dementsprechend haben wir da schon wirklich sehr, sehr nah vorgesessen da auf der Haupttribüne. Aber was Hansa veranstaltet hat, war halt auch, ich sag, wir hätten auch höhere Mittellinie sitzen können, das wäre trotzdem krass gewesen. Also die haben ja wirklich, schaffen es ja echt, und das war genau das, was quasi so das Gegenteil von St. Pauli war, die haben ja annähernd 100% Mitmachquote gehabt.
Ey, 100% Mitmachquote, über den Stil kann man jetzt sagen, ja gut, das ist irgendwie zu stumpf, das ist zu wenig, weil auch in melodischen Liedern, die Melodie kannst du ja teilweise gar nicht rauserkennen, aber ja, das war
ein Boah, das war, da gab's, ich weiß gar nicht, welches Lied das war, wo es so laut war, wo du neben mir saß und mich angeguckt hast, ist da irgendwo noch eine Melodie drunter? So, irgendwo gab's was, ein Lied, aber es war halt so lautes Drübergebölke, dass wir keine Melodie mehr gehört haben.
Ja, das ist ja einfach teilweise wirklich einfach nur Gebölke. Aber also was da über 90 Minuten passiert ist, da muss man schon den Hut vorziehen. Das ist wirklich beeindruckend, wie Hansa das dann schafft, alle 2600 Gäste es schafft, so zu animieren, mitzumachen.
Ja, vor allem nicht,
jeder
nicht,
macht
nicht,
da einfach
nicht
mit.
Nur punktuell. Ne? Das ist jetzt nicht, ja, nur, ja. Nicht nur, ja komm hier, weiß ich nicht, 20. Minute, alle mal die Hände hoch, damit es mal für ein Foto geil aussieht, sondern die schaffen es ja echt über 90 Minuten, auch bei Spielen, wo sportlich nichts drin ist. Das war jetzt noch nicht mal so, aber auch wenn es sportlich gerade nicht so läuft, da trotzdem es hinzukriegen, dass da alle am Rad drehen. Ne?
Also bei Hansa ist klar, du fährst zum Auswärtsspiel und schreist dir die Kehle aus dem Leib.
Das ist
gesetzt.
Ja, sonst darfst du nicht wiederkommen, glaube ich. Ja, das ist echt so.
Muss man schon sagen, also das Ding ging auf der Tribüne auf jeden Fall, auch wenn wir zu nah an Hansa saßen, an die Gäste.
Ich fand es übrigens sehr, sehr interessant. Also es ist ja immer so ein bisschen dieses Gerede von Hansa sehr, sehr stumpf und das ist auch so das Profil, was sie gerne haben und wie sie sich auch darstellen wollen. Ich fand es trotzdem interessant, dass nicht jeder jeden Stumpfsinn dann mitgemacht hat. Also es gab so das eine oder andere, da wurde, glaube ich, gab es irgendwie so ein Schiri, du Fotze oder sowas.
Ja, stimmt.
Sowas wurde irgendwie zwischenzeitlich da auch skandiert.
Ja, das ist ja dann irgendwie ein Stück weit das, was so bei Hansa dann immer mitschwimmt, aber ich glaube, da sitzen auch schon ein paar Leute hinter, die genau wissen, wie sie die Kurve haben wollen. Weißt du, ich meine, in der genauen Plan von haben, was sie gerne verkörpern möchten, und das passte dann halt eben nicht dazu. Ein Thema, beziehungsweise zwei Themen müssen wir noch haben, weil wir wurden da bei dem Spiel, da haben wir Ebenen erreicht, dass wir teilweise wirklich, also ich hatte den Cringe-Moment des Jahres, oder? Also wenn irgendwas Cringe ist, also es ist ja eine Bezeichnung, die wird ja scheinbar öfters verwendet, dann dieses Dixie-Klo-Lied. Was war das denn, Alter?
Oh, das wird, ich sag, das wird bei St. Pauli aber auch einigen unangenehm sein, oder?
Muss,
dass der
sonst falle ich vom Glauben ab.
Also,
ich glaube an gar
das
nichts.
Ist, und das ist halt immer so, glaube ich, das, warum St. Pauli halt oft diese Kritik abkriegt, dass man quasi so ein Stück weit in einem Image lebt. Ne? Und dass man dann quasi zum Image dazugehört. Also Thema, diese Dixie-Klos für St. Pauli-Fans, wo ich mir denke, okay, das wurde jetzt gemacht, um einen möglichen ja, Kostenfaktor oder auch um deeskalierend da nicht die Klos zerstören zu lassen, was dann ja auch so wahrscheinlich so ein Selbstläuferfaktor hätte. Und klar, wenn das erste Klo kaputt ist, dann macht es halt auch Spaß und dann machst du alles kaputt. So, das wurde rausgenommen und dann ist es ja irgendwo ein Stück weit eine Art Deeskalationsmaßnahme, um da die Klos gar nicht erst offen zu haben, und Dixie-Klos kannst du halt nicht so einfach kaputt schrotten. Dann aber im Stadion so eine halbe Stunde vor Anschluss ein Lied zu spielen, was den Titel hat, ja, darum ist das heute so, für Hansa-Fans nur Dixie-Klo, also den ganzen oder den Großteil des Textes gerne mal bei uns auf die Insta-Seite drauf gucken, haben wir einmal abgefilmt.
Aber millionenfach geklickt schon,
habe ich gesehen. Tatsächlich so. Also wo es dann mehr oder weniger einfach nur darum ging, den Hansa-Fans aufzuzeigen, dass sie ja letztes Mal das Klo kaputt gemacht haben und darum sie jetzt heute nur auf dem Dixie-Klo kommen.
Oder so Grafiken war mit so Dixie-Klos.
Ja, ja, wo so eine Anzeigetafel mit so kaputten Dixie-Klo. Ja. Alter, wo ich mir denke, oh, das ist, also irgendwie...
Hansa gegen Pauli ist irgendwie so eine große Inszenierung von allen, weißt
ja,
du?
Ja, genau.
Das ist so, Hertha macht auch Dixie-Klos. Hertha schreibt keinen Bericht dazu.
War bei Hertha gegen
Hansa? Ja, die hatten auch Dixie-Klos. Ich weiß nicht, ob die Klos gerade umbauen oder ob da irgendwie, aber da war es auch so, hat uns ein Hansa-Fan reingeschrieben. Da gab es keine Berichte, weil St. Pauli hatte auch geschrieben, so, haha, ihr kriegt das Dixie-Klos, genau. Guck mal, die werden hier mit dem Kran gerade reingebracht, so, weißt du, so war das ja ungefähr. Die Presse geht natürlich voll drauf steil, machen wir ja auch, macht ja Spaß. Und St. Pauli inszeniert es halt komplett.
Das ist ja auch nicht, Inszenierung ist ganz gut, was du sagst. Das ist genau der Punkt, wo ich gerade angefangen habe, dass ich sage, St. Pauli lebt halt oft in einem Image. Also ich finde es ja grundsätzlich gut, wenn so ein Verein eine gewisse Kontur hat, wo der ist greifbar, die stehen auch für eine gewisse politische Ausrichtung, und das ist alles was ich jetzt nicht per se unsympathisch finde. Aber dieses Ganze so zu inszenieren, diese Selbstdarstellung dessen und auch zu zeigen, ja, Hansa hat was kaputt gemacht und wir machen jetzt das dagegen und wir finden euch scheiße, ich denke, ja, weiß ich nicht. Also das war schon sehr, sehr unangenehm. Und ich sag, das Video fand, oder das Lied fand Hansa witziger als dieser Pauli-Fans.
Ja, vermutlich schon. Also das fand ich zum Beispiel komisch mit den Dixie-Klos. Aber nach dem Spiel, als da die Stadionsprecherin gesagt hat, und am Ende verabschieden wir noch alle RostockerInnen. Da musste ich schon schmunzeln. Das war schon witzig.
RostockerInnen vor allem. Ja, genau. Ja, das wurde nochmal, die kleine Lücke wurde auch mitgesprochen. Ja. Also, so, das fand ich auch sehr witzig dann wieder. Das stimmt, absolut. Ja, ich habe gerade Spruchband-Battle noch angesprochen. Da gab es ein Spruchband, da waren wir erstmal beide der Meinung, oh, da haben wir was nicht mitbekommen, ne?
Da haben wir was mitbekommen. Einmal gab es ja was gegen Daniela Behrens, wo im Block wild gemutmaßt wurde, wer Daniela Behrens ist, ob das irgendwie eine St. Pauli-Spielerin
wäre. Bei uns überhaupt, meinst du jetzt?
Ja, ja, ja. Ob das eine St. Pauli-Spielerin wäre oder, dann dachte ich mir, komm, ich kläre die Leute mal auf.
Ach, hast du damit sogar,
Ich hab Aufklärungsarbeit geleistet.
Hab ich gar nicht mitbekommen.
So macht man das bei Pauli, oder?
Ja, verstehe.
Ich dachte mir, komm, wenn wir schon mal hier sind.
Du bist direkt
in der St.
Pauli-Bubble angekommen.
Ich bin in der St. Pauli-Bubble angekommen. Da war ja auch eh viel Kommunikation im Blog, fand ich. Weißt du, alle haben so miteinander geredet und so.
Es waren sehr, sehr
kommunikativ.
Man war sehr schnell offen zueinander.
Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Das war auch so. Und dann gab es noch das Spruchband Dunning und Krüger.
Krüger, glaube ich.
Und dann gab es noch das Spruchband Dunning und Krüger grüßen den FC St. Pauli und den DFB.
Und den DFB, ja, genau.
Und da war natürlich, da wusste man gar nicht mehr, was Sache war, ne?
Gar nicht mitbekommen, wer sind denn die Jungs jetzt hier, ne? Wer sind
die beiden denn schon
wer
wieder?
Wer sind denn Dunning und Krüger?
Das wäre nämlich ein Massenmörder oder so. Sowas.
Ich habe es dann relativ schnell direkt gegoogelt, weil ich auf der Höhe sein wollte. Und wenn man nur Dunning und Krüger eingegeben hat, dann kam auch direkt der Wikipedia-Eintrag, der Dunning-Krüger-Effekt. Und der bezeichnet nämlich die kognitive Verzerrung im Selbstverständnis inkompetenter Menschen, das eigene Wissen und Können zu überschätzen. Man kann es runterskandieren, wenn man inkompetent ist, dann kann man nicht wissen, dass man inkompetent ist, denn die Fähigkeit, die sie benötigen, um eine richtige Antwort zu geben, sind genau die Fähigkeiten, die sie benötigen, zu erkennen, was eine richtige Antwort ist.
So, und jetzt also, stellt euch dieses Zitat mal vor, stellt euch mal einmal bildlich vor, wir sitzen am Millerntor, Tim liest mir das Zitat vor, ich gucke in den Guestblock, sehe das Spruchband und St. Pauli ruft und Hansa ruft Faschisten St. Pauli, ich habe überhaupt nichts mehr verstanden. Also da wurden wirklich Ebenen erreicht. Das war schon ganz witzig, das Spiel. Also mir hat es Spaß gemacht, Teil von zu sein.
Das Geile an diesem Spruchband ist ja quasi, dass wenn du, also es ist ja so, als ob ich dir sage, du bist zu doof zum Erkennen, dass du doof bist. Weißt du, da kannst du nichts gegen sagen, weil meiner Aussage nach bist du ja zu blöd, um das zu erkennen. Das heißt,
ich finde, das trifft wirklich auf dich zu, Tim.
Ja. Siehst du, und ich kann ja quasi nichts dagegen sagen, weil wenn es so wäre, würde ich es ja nicht merken.
Ja, du merkst ja auch nicht, dass es keine Wagen mehr gibt im Supermarkt.
Nee, das ist was anderes. Das kann man schon objektiv feststellen. Aber meine eigene Intelligenz oder Blödheit zu erkennen, das bedarf ja einer gewissen Intelligenz. Und wenn die halt nicht vorhanden ist, ist es ein Teufelskreis.
Absolut, Teufelskreis.
Ist witzig, dass das von Hansa jetzt so per Spruchband quasi...
Dass dann sowas kommt, ne?
Ja, ich muss zugeben, so ganz habe ich es dir noch nicht zugetraut, so eine Ebene da aufzugreifen. Und das Ganze ist quasi jetzt ein Diss, gegen den man nichts sagen kann, weil man kann ja sich davon nicht freimachen, weißt du? Also, weil wenn sie es täten, dann wären sie ja quasi gar nicht in der Lage dazu, das zu erkennen. Also ist eine Metaebene, glaube ich.
Und auch wenn jetzt grundsätzlich nicht so viel passiert ist, was sich da wahrscheinlich hunderttausende Journalisten erwartet haben, fährt ja jeder Journalist dahin und erhofft sich, dass Hansa die Hütte abbrennt und so.
Ja, mit brandsicheren Jacke und so.
Mit brandsicherer Jacke. Also uns hat es doch Spaß gemacht, oder?
Diese ganzen, ja, voll.
Diese ganze Geschichte mal so mitzunehmen. Wie gesagt, für mich ist es eine große Inszenierung, aber das macht Spaß, Teil davon zu sein. Das macht Bock, das Ganze so zu erleben.
Ja, es ist schon schade, dass die zweite Saison ein bisschen darauf hinausläuft, dass es das Spiel in der nächsten Saison nicht gibt. Ne?
Das
also,
wird so sein.
Wisst ihr ja, St. Pauli ist jetzt mit dem Sieg natürlich sehr, sehr nah am Bundesliga-Aufstieg. Wird wahrscheinlich eintreten. Ne? Also die haben jetzt, weiß nicht, wie viele Punkte Vorsprung, sind noch 3 Spiele. Sind noch ein paar schwierige dabei, müssen jetzt beim HSV antreten.
Oh,
das also Derby, ich glaube, wenn sie es gewinnen, dann steigen sie sogar auf. Ne?
Steigen sie
das
auf.
Ist natürlich, das
im
Volksparkstadion. Ist natürlich mega krass. Ich glaube, vor allem, wenn sie es gewinnen, ist ja gleichzeitig für den HSV der Aufstieg auch völlig flöten gegangen, glaube ich. Ne? Andererseits kann das natürlich auch ins Gegenteil verkehren. Aber ich glaube, danach spielt St. Pauli zu Hause gegen Osna. Kann das sein? Ich glaube, St. Pauli spielt
danach
zu Hause gegen Osna.
Stimmt.
Also St. Pauli, die werden hochgehen, safe. Und von daher ist es, wenn man nur darauf guckt, ob es das Spiel nächstes Jahr gibt, schon fast irrelevant, was Hansa macht. In der zweiten Liga, da kann ja, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, das kann ja echt noch alles passieren. Hansa jetzt mit der Niederlage natürlich erstmal auf Rang 17, aber auch da ist jetzt noch nichts vorbei. Also scheinbar wurden die einfach nur nicht motiviert, die letzten Spiele, dass sie so gut gespielt haben. Das war echt ein sportlich passabler Auftritt. Und Hansa spielt jetzt am Wochenende gegen Karlsruhe. Für Karlsruhe geht es auch nicht um nichts mehr. Von daher, da ist noch alles drin in der zweiten Liga, x-tausend Mannschaften im Abstiegskampf, aber da blicken wir, würde ich sagen, eher bei Aufruhr mal drauf.
Genau, Aufruhr, unser Zweitformat, was jeden Freitag bei Spotify veröffentlicht wird auf unserem Aufruhr-Kanal und bei Steady. Nächste Folge wird top. Also der Redaktionsplan sieht fantastisch aus dafür.
Platzt aus allen Nähten,
ein paar richtig gute Sachen dabei. Also würde uns super freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut. Was mir gerade noch eingefallen ist, was ich noch zu Hansa sagen wollte, Tim, es gab ja natürlich auch Pöbelgesänge, ne?
Ja.
Und bei Hansa,
ist mir auch aufgefallen.
Und von Hansa, die Leute, die verkörpern ja auch irgendwas, ne? Die sehen ja schon martialisch aus, ne?
Ja, ja.
Also jeder geht da irgendwie pumpen, hat die Haare kurz. Ich glaube jetzt nicht, dass jeder so einen klassischen Hooligan-Beruf hat. So einer wird doch gerade im Büro sitzen oder so.
Was ist der klassische Hooligan-Beruf?
Klassische Hooligan-Beruf würde ich sagen, so, nee, ich würde sagen, so irgendwas, was mit Kanal zu tun hat, so Kanalbauer, Straßenbauer. Und so Sanitär und Heizung finde ich auch klassisch. Mhm. Wobei im Norden oder dann auch im Osten.
Dachdecker ist auch ein Hooligan-Beruf.
Dachdecker könnte auch ein Hooligan-Beruf sein. Und gerade im Norden so Hafen. Alles rund um den Hafen.
Ja.
Alles rund um den Hafen ist Hooligan-Beruf.
Da, wo man richtig schwere Taue ziehen muss.
Ja, oder zum Teil sitzen die auch einfach nur so im Kran. Aber Hauptsache, die arbeiten am Hafen, haben nur so eine Hafenmütze auf, weißt du? Das sind so die Hooligan-Berufe, meiner Meinung nach. Werden ja auch nicht alle haben. Und viele gehen da pumpen, gehen boxen, alles mögliche. Und dann singen aber auch alle inbrünstig mit, die Scheiße kommt vom Millerntor. Do die day. Und das war irgendwie super witzig mit anzuschauen.
Da passt der Gesang irgendwie nicht zu den Menschenfressern im Block.
Absolut,
ne? Das erinnert mich übrigens sehr an Lech Poznan in Sarajevo 2015 wo dann so ein Haufen Lech Poznan Hooligans steht und dann auf diese Melodie von Baby Hands Up, weißt du?
Ja, ja.
Hooligans, Lech Poznan Hooligans. Da, 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 da. Wo ich so denke, ey, ist das geil hier. Da singt echt 400 Leute mit weiß ich nicht, 300 Glatzen singen dann da auf die Melodie von Baby Hands Up. Hervorragend. Bombastisch.
Großartig. Ja, das glaube ich. Ja, das war unser Freitagabend und wir haben es dann ja live noch mehr oder weniger im Ticker im Auto verfolgt. Es sind noch andere Dinge passiert am Freitagabend, ne?
Ja, genau. Also gespielt hatte gleichzeitig nämlich noch Fortuna Köln gegen den Wuppertaler SV. Und die Ausgangslage war, dass der Wuppertaler SV gewinnen muss, um das Aufstiegsrennen weiter offen zu halten mit Alemannia Aachen. Es war eigentlich schon kein Aufstiegsrennen mehr. Also Aachen hatte jetzt schon, 10-12 Punkte Vorsprung gehabt. Eigentlich war die Sache durch.
Aber erst Sonntag gespielt. Und somit wäre es ja ein Sofa-Aufstieg geworden.
Genau, aber ich, Samstag meinst du, aber,
ja,
aber genau, ich habe darauf gehofft, dass das Wuppertal das Ding gewinnt, damit die sportliche Lage am Samstagnachmittag im Tivoli noch ein bisschen da ist. Denn am Samstagnachmittag hatte ich eine Karte für Alemannia Aachen gegen Bocholt.
Wir hatten noch im Auto so ein bisschen gedacht, dass Aachen ja auch hofft, dass Wuppertal gewinnt.
Ja.
Aber ich glaube, das war denen scheißegal.
Nee, das war, ja, vor allem, die wollten einfach das Ding durchhaben.
Ja, die wollten
es einfach durchhaben. Also die hatten noch Angst. Also selbst, ich meine, eigentlich, wenn du irgendwie so 5 Spieltage oder 4 Spieltage vor Schluss so weit vorne bist, ja, gab es sowas schon mal, dass sowas noch verspielt wurde?
Ja.
Ich wüsste es jetzt nicht.
Irgendwer wird es uns reinschreiben,
ja. Ja, also wenn 11 Punkte Vorsprung, 4 Spieltage vor Schluss nochmal verspielt worden sind, dann gerne mal reinschicken. Ich glaube, sowas passiert einfach nicht mehr.
Ich sage in Argentinien, trotzdem, irgendwo wurde ein halbes Schwein vergraben und dann haben die ja, jedes Spiel verloren.
Ja, so ja, wahrscheinlich. Nee, aber in Aachen haben sie, glaube ich, in den Kneipen alle schon live geguckt und von daher, so ein Freitagabendaufstieg ist ja auch ganz geil. Da wurde auf jeden Fall die Nacht dann zum Tag gemacht und hat dafür gesorgt, dass am Samstag dann einige verkatert ins Stadion gegangen sind.
Auch auf dem Rasen standen wahrscheinlich.
Ja, auch auf dem Rasen, ganz, ganz sicher. So, vom Spielerischen her hat man das auch ein bisschen gesehen, aber der eine oder andere jetzt hat keine ganz, ganz kurze Nacht gehabt oder doch eine sehr kurze Nacht wahrscheinlich. Oder eine lange Nacht. Was ist eine lange Nacht oder eine kurze Nacht? Was hat man denn, wenn man säuft? Es war eine lange Nacht, sagt man ja eigentlich. Aber
man hatte ja eine lange Nacht, aber gleichzeitig auch eine kurze
ja,
Nacht,
ne? Ja. Ja, das ist ein Paradox ist das ja.
Wahnsinn, ey.
Das Aachen-Paradox, ey. Ja, ja auf jeden Fall, hatte ich ein bisschen gehofft, dass das Ding noch offen ist. War es dann nicht. Hat der Stimmung aber keinen Abbruch getan. Also es war trotzdem so richtig, eigentlich vielleicht war es sogar ganz gut, weil es war so eine richtig erleichterte Stimmung. Ich bin relativ früh in der Stadt gewesen und bin dann Richtung Stadion und man hat überall schon so richtig euphorisierte Leute gehabt. Ich glaube, sonst ist es ja teilweise so, wenn wir davon reden, dass so spannende Spiele anstehen, dann killt die Spannung so ein bisschen die Stimmung. Jetzt war es einfach so, die Leute waren alle, ganz ehrlich, die sind alle noch mit die sind alle stramm vom Vortag dahin schon gelaufen. Also hat man im Stadion auch gemerkt. Also die Leute sind echt euphorisiert zum Stadion, manche schon mit den Fahnen auf dem Weg zum Stadion und sowas.
Ja, sowas ist immer geil, ne?
Ja, voll.
Oder auch wenn aus so Häusern so Fahnen rausgehen.
Ja, ja, genau.
Also werden so.
War schon krasse Aufstiegs-Euphorie und jetzt, wo das Ding durch war, da hat auch keiner mehr Angst gehabt. Was ich dann ein bisschen witzig fand, war, dass dieses Spiel ja quasi, man hatte so ein bisschen sich darauf gefreut, das wird jetzt das Aufstiegsspiel, das Spiel war dann quasi schon weit vor dem Spiel ausverkauft. Die Gäste von Bocholt haben dann, glaube ich, auch noch ein paar Karten zurückgeschickt, das ist, glaube ich, kurz vor dem Spiel auch noch mal 1000 Karten extra verkauft.
Aber trotzdem viele Bocholter da
gewesen. Ja, ich glaube, so 200 waren dann doch da. Klar, ist nicht so weit und die wollten sich das Spektakel ja auch angucken. Und Bocholt war ja auch, hat ja auch eine sehr gute Saison gespielt, sind ja auch, glaube ich, Dritter geworden. Also klar, ich stecke natürlich auch ein bisschen Geld hinter, aber muss man natürlich trotzdem sportlich auch wertschätzen, wenn da eine Mannschaft, die erst, glaube ich, seit 2 Jahren in der Regionalliga spielt, da mit 200 Leuten ankommt. Das ist schon echt eine okay Anzahl. Alle in Weiß hat allerdings nicht so ganz geklappt, muss ich zugeben. Also da waren schon noch ein paar schwarz gekleidete Bocholter auch im Gästeblock. So, aber grundsätzlich bin ins Stadion rein und war schon rappelvoll der Kasten da. Und genau das Gegenteil von dem, was ich eben gesagt habe, ne? Aachen hat Tivoli immer so ein schlechtes Beispiel für Neubauten, weil halt alles gelb gestrahlt hat. Ja, und war halt annähernd ausverkauft, ne? Also die gelben Sitze, die noch frei waren, waren überschaubar.
Waren viele Leute freudentrunken?
Nee, voll betrunken, ja. das trifft es, glaube ich, eher. Also war schon, glaube ich, ein guter Pegel für so ein Samstagnachmittagsspiel. Aachen hat auch ein bisschen was vorbereitet auf Heinz-Rudolf-Kunze-Melodie. Dein ist mein ganzes Herz eine Zeile rausgepickt und da dann schon relativ früh auch, gefühlt Viertelstunde, ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber eine Viertelstunde vor Anschluss schon eine gigantische Blockfahne hochgezogen. Schwarz-gelbes Muster und dann einfach einen Alemannia Ausrufezeichen Schriftzug drauf. Ich vorher war, das war schon ganz interessant, weil schon vorher ging quasi so eine kleine Blockfahne hoch. Wobei kleine Blockfahne trifft es nicht ganz, sondern so eine Vermummungsfahne, die aber schon relativ groß war, wo ich gedacht habe, boah, wenn die Fahne so groß sein muss, damit sich da genug Leute drunter vermummen, dann wird hier aber gleich richtig was weggefackelt. Das war nicht ganz der Fall. Also die große Blockfahne ging dann quasi mit Anstoß runter und drunter kamen dann so Wurfrollen zum Vorschein. Da ist, glaube ich, von der Koordination was schiefgelaufen, aber wer will's den Jungs mit Pegel da verdenken? Also vorm Spiel wurde im Stadion durchgesagt, dass die Wurfrollen auf Counter und runter geworfen werden sollen, ne? So klassische Fadenwurfrollen. Ja, die hat aber jeder geworfen, sobald diese Zaunfahne runtergegangen
ist. Ach so, ja,
ne?
Ja.
Das heißt, der Effekt war ganz witzig. Das heißt, das war diese riesige Blockfahne, die nach und nach runterging und überall, wo die wegging, flogen dann die Teile schon.
Ja, das wurde 99 erforscht. Das ist der Wurfrollen-Blockfahren-Effekt.
Ja, also sah halt auch gut aus. Ich glaube, es wäre imposanter gewesen, wenn dann doch alle auf Kommando runtergeworfen hätten und das dann gleichzeitig passiert wäre. Das war also nicht der Fall. Das war eher so eine Art Wurfrollenwelle. Und gleichzeitig hatte ich dann durch die vorherige Vermummungsaktion eigentlich erwartet, dass jetzt die ganze Kurve da brennen wird, weil genug Platz gewesen wäre. Das war gar nicht der Fall. Also es brannte auch hier und da auch in den oberen Ecken so ein bisschen Rauch und da mal eine Fackel. Aber eigentlich wurde durchgehend so in der ersten Reihe was angemacht. Also gerade so im Bereich der Karlsbande-Fahne, da war fast durchgehend so 5, 6 Fackeln in der ersten Reihe an. So irgendwann in der zweiten Halbzeit ist dann auch der Stadionsprecher auf die Idee gekommen, er müsste jetzt Durchsagen machen. Und vorher war alles in Ordnung, da wurde auch schon gefackelt. Und irgendwann hat er, glaube ich, mitbekommen, dass, weiß ich nicht, ob der Schiri ihm das gesteckt hat, dass man da Durchsagen machen muss. Dann hat er damit seinen Durchsagen genervt. Ich denke, allein schon, wenn man formuliert, macht die doch bitte aus. Weißt du, ja, ich denke, weiß nicht, ich habe an der Fackel noch nie den Schalter gefunden, wo es wieder ausgeht, ey.
Das ist so ein kleiner Kippschalter.
Ja, hinten auf der Rückseite.
Ja, ja.
aber das war schon ganz geil. Stimmungstechnisch muss mich zugeben, man merkt schon, dass da jetzt nicht bei jedem Spiel vorher 32.000 da waren. Also da waren schon viele Schallschlucker, glaube ich, auch im Stadion. Ja, auch auf der Tribüne, also im Stehbereich, der Werner-Fuchs-Tribüne, da waren oben in den Ecken so Mitmachquotentechnisch war das jetzt auch nicht herausragend. Also so in phasenweise alles in Ordnung, aber so über die ganze Spieldauer, man hat schon gemerkt, da waren einige einfach nur da, um nachher auf den Platz laufen zu können. Und das fand ich war dann ganz witzig, weil irgendwie...
Ich finde es übrigens trotzdem geil, wenn dann so ein Stadion voll ist, um was dann so diese Euphorie dann wiederum spiegelt, diese Stadt-Euphorie.
Das hat man quasi auch gemerkt, also das ist schon so cool, ein, zwei Lieder, also Aachener Lied, gut, war jetzt nicht übermäßig ausgefallen, da waren schon viele Klassiker dabei. Ja, ein Lied hat mich schon ziemlich gecatcht, muss ich zugeben, das war ganz geil, ich habe die Melodie gerade nicht mehr, ich kann auch nicht sagen, auf was das war, aber da haben auch viele eingestimmt und so phasenweise, gerade wo es dann so gegen Ende des Spiels zuging, hat dann das ganze Stadion auch eingestimmt und dann war es halt auch echt.
Das ist das Lied, wo es um Europacup oder so ging, ne?
Ja, ja, irgendwie.
Wo dann alles schon,
genau. Ja, ja, ja. Also das hat man, wobei das war nicht das, was ich meinte, was mich gecatcht hat, aber das haben dann auch viele eingestimmt, dieses Europacup-Lied dann nachher. Und dann hast du auch gemerkt, die Leute nach und nach gingen sie schon an die Zäune unten und wollten auf dem Spielfeld und der Stadionsprecher sagte schon durch, ja, bitte die Tore noch nicht aufmachen, an die Ordner, bitte die Tore noch nicht aufmachen. Die Ordner hatten die Tore schon offen, die Leute standen schon alle am Spielfeld dran. Also eine Minute später sagt er, ach, wem sag ich das? Hat er so durchgesagt, weißt du, ich dachte, ja, gut, jetzt hat er auch aufgegeben. War halt ganz, ganz witzig, also war dann so auf den drei Seiten, abgesehen von der Haupttribüne, waren halt wirklich überall Leute, die schon am Spielfeld dran standen, teilweise schon darüber hinaus. Also
diese Videos sind noch geil, wo an den Eck fahren, so die Leute stehen und alle noch so gemeinsam singen.
Ja,
und
ja.
So,
das ja, sieht vor allem, es war halt echt schon so, dass so der ein oder andere Zuschauer oder Fan, der da jetzt einen Platz stehen wollte, dem war halt quasi auch nicht klar, dass die Seitenlinie, die Auslinie noch zum Spielfeld gehört. Weißt du, die standen so auf der Linie und warteten so, dass sie loslaufen können, wo ich mir gedacht habe, wenn der Schiri jetzt wollte, könnte er da aber auch nochmal drauf drängen, dass die jetzt alle nochmal einen Meter zurück müssen. Und ich fand es halt auch sehr, sehr witzig, weil der Aufstieg stand ja schon freitagsabends fest. Und trotzdem sind da unheimlich viele ins Stadion, einfach nur um den Platz zu stürmen. Weißt du,
machen,
die wollten einfach nur
machen.
Feiern. Yeah, yeah. Und deshalb war dann dieses nervige Fußballspiel dann auch endlich vorbei, was Alemannia übrigens 2-1 verloren hat. Ich glaube, so ein Publikumsliebling, der wurde noch eingewechselt, der hat noch zumindest das 2-1 gemacht hinten raus. Das war noch ganz...
Schlau drauf.
Nee. Uli. Spielt, ja, Uli, ne? Hieß er, glaube ich.
Uli.
Uli. Uli. Ich habe den Nachnamen nicht gemerkt. Aber Uli war auch, hast du ja gemerkt, wenn das Stadion dann immer Uli ruft,
Uli, ja, ja,
im Ballbesitz
klar.
ist. Ne? Der Mann hat dann auch noch das 2-1 reingeknallt. Dann war Stimmungsbringer und danach wurde halt nur noch gefeiert, ne? Also ganz, ganz klassisch. Dann halt auch ganz witzig, also Platzsturm, wir haben die Bilder ja von Leverkusen erst ein paar Wochen jung. Alemannia war ein bisschen vorsichtiger. Die haben bei dem Spiel, ich kenne das Stadion ja sonst von den Lippstadt-Spielen, die Elektrobanden waren nicht da heute. Also die hatten sie alle vorher weggeräumt. Da war alles auf Platzsturm ausgelegt. Und es ist ja auch sehr, sehr witzig, dass der Meister der Regionalliga West sein Heimspiel vor mehr Zuschauern dann ausgetragen hat als der Meister der Bundesliga, ne?
Stimmt,
der deutsche Meister.
Ein bisschen mehr Kapazität,
also ich
ne?
Ich glaube, da müssten jetzt 31.000 da gewesen sein bei der Alemannia. Und das ist natürlich schon geil. Und dementsprechend war der Platzsturm auch krass, weil einfach viel mehr Leute da waren. Viel mehr jetzt nicht, aber noch dazu muss man auch sagen, da waren ja auch noch mal weniger Gästefans jetzt in Aachen. Also der Platz war schon gut voll nachher.
Warst du auch mit drauf, Tim? Einmal kurz eine Ehrenrunde drehen.
Bin auf meinem Haupttribünenplatz geblieben.
Ach,
und hab mir das
ein bisschen mitfallen. Hast du wenigstens Uli einmal gerufen?
Ehrlich gesagt, hätte gar nicht gewusst, wie ich da hinkomme, weil von der Haupttribüne die Tore wurden, glaube ich, nicht offen gemacht. Nee, und dann wurde auch gut gefeiert. Ich ärgere mich ein bisschen, ich habe nicht gesehen, wie das Tor zu Bruch gegangen ist. Ich hatte vorher auf das Tor vor der Kurve noch geguckt, wo echt schon so 6 Leute drauf saßen am Wippen waren, wo ich dachte, boah, ob das hält. Und dann habe ich irgendwie einmal meinen Kopf weggedreht, guckte da wieder hin, da war das Tor durchgebrochen. Also oben in der Latte komplett durchgeknackt und lag da in. Man hat dann aus der Menschenmenge nur noch so 2 Ecken rausragen sehen, weißt du? Man wusste genau, da sind gerade einige Leute runtergepurzelt. Hat aber Spaß gemacht, war glaube ich, eine große Sause, würde ich sagen. Und macht schon Spaß und Platzsturm, sich dann da von der Haupttribüne anzugucken und die Leute im Freudentaumel zu sehen.
Glückwunsch, Aachen.
Glückwunsch, Aachen, ja.
Ich war immer noch nicht in Aachen. Nächstes Jahr komme ich. Nächste Saison komme ich.
Ja. Ist ja auch einiges an Gegnern jetzt, was die Sache wert macht, ne? Also
Ja, Viktoria Köln.
Absolut. Da, ja. Das, das klingt.
Freue ich mich drauf, mit
das
V.
Klingt, da klingt's
Freu. Doch mehr, das wegen Viktoria, komm.
Also, wobei, das Spiel kannst du auch im Mittelrhein-Pokal gucken, glaube ich. Das, naja. Nee, das war mein Samstagnachmittag in Aachen. Ich bin danach noch weiter.
Gab's Pommes?
Wie es sich für, ja, selbstverständlich. Wie es sich für einen Samstag nahe der Grenze gehört. Da freuen sich jetzt auch einige Drittliga-Fans sehen, oder? Dass es jetzt nach Aachen geht, direkt an der belgischen Grenze. Die erste Fritur ist ja auch nur 2 Minuten hinter der deutsch-belgischen Grenze.
Ja, und viele, die da keine Ahnung von haben, weil sie halt nicht diese Nähe zu Belgien haben und zum ersten Mal in Belgien sind oder generell nicht so affin sind, es werden sich so viele Pommes Mayo holen. Macht das nicht.
Nee, ja, wobei.
Holt euch Brasil, ey.
Ja, holt euch Brasil.
Oder alle Pötte. Sagt ihr, braucht alle Pötte.
Testet halt einfach auf.
Macht ein fettes Tasting.
Ich finde, die Mayo an sich ist nicht der Fehler, sondern der Fehler ist, sich die Soße auf die Pommes draufknallen zu lassen.
Alle Soßen bestellen.
Man muss die immer separat bestellen.
Ja.
Also, apart. Sagt Abart. Ich bin nach Belgien nicht nur wegen den Pommes, sondern auch noch, weil ich Fußball gucken wollte. Ich habe einen Glückstreffer gelandet, mal wieder. Also ich rede ja hier selten über diese eigentlich belanglosen Belgien-Kicks, die ich mir dann noch hin und wieder für den Groundzähler reinknalle. Aber ich war bei Union Rochefort-Tours.
Klingt nach Klett-Portemonnaie, Tim.
klingt nach Klett-Portemonnaie. Wir hatten Rochefort oder Rochefort vor einiger Zeit schon mal erwähnt. Kannst du dich erinnern, wann das war?
Nee, bisher noch nicht. Du musst mich abholen.
Ja, ich hatte vor ein paar, wahrscheinlich sind es jetzt schon ein paar Monate, haben wir ein Auswärtsspiel von Binche gesehen und hatten deshalb uns ein paar Infos von den Jungs aus Binche auch eingeholt, um da was drüber erzählen zu können. Und die hatten unter anderem bei ihrer Gegnerliste Rochefort auf der Liste.
Dementsprechend warst du so klug, um dann einschätzen zu können, dass es da eine Fanszene gibt.
Absolut. Wahnsinn. Die hatte ich natürlich vorher nicht mehr ganz auf dem Schirm gehabt, aber da war tatsächlich auch so ein 30, 40 Mannhaufen mit einem Megafon, mit einer Trommel. Phasenweise ein bisschen nervig, phasenweise aber auch ganz, ganz coole Lieder. Irgendwie ist dann ja nochmal ein anderer Klang, wenn man da Französisch singt. Ne? Das ist ja schon nochmal, singt auch eine gute Sprache, würde ich sagen. Also Französisch hat schon einen schönen Klang irgendwie.
Ja, so ein richtiger Haufen, wenn du so einen richtigen Haufen Franzosen hast, das ist schon
ein Haufen Franzosen,
ja. Cool, ja, ne?
Also ein
immer so ein bisschen wilder, aber gut.
So ein bisschen Fankultur gab es halt. Also waren ein paar Ultras-Graffitis da an den Stadionwänden. Die Haupttribüne selber hat einen gewissen, also das ist schon mega geil, hat einen gewissen Ranz gehabt, ein bisschen was von einem Waldsportplatz. Ist auch richtig geil, wenn so die Bande oder das Stankett wurde unterbrochen, weil da Bäume standen. Weißt du?
Sehr gut, das ist also gut. Ja,
das
ja.
War auf der einen Seite dann so ein altes Vereinsheim, glaube ich, auf der einen Seite, wo dann auch die Trainerbänke direkt am Spielfeld waren, weil es so eng war. Und auf der anderen Seite war, glaube ich, eine etwas ältere Tribüne, wo obendrauf leider so ein recht moderner Glaskasten gesetzt wurde, wie es ja in Belgien sehr typisch ist, ne? Für, also diese Bars, die da immer draufstehen,
ja.
Wo man dann nur noch mit Jetons bezahlen kann. Das hat es ein bisschen versaut. Andererseits auf der, von meiner Position auf der rechten Seite, hinter dem einen Tor, war dann so eine alte, ja, ich habe gegoogelt.
Eine alte war da geil.
Eine alte Kirche, habe ich erstmal gedacht. Eine Notre Dame hieß es. Also Notre Dame de Rochefort, irgendwie so. Hat optisch mega geiles Bild gepasst. Ich habe auch ein ganz schönes Bild machen können. Also das sah wirklich top aus. Und wer in der Nähe ist, ist ein Ground, den man machen muss, finde ich. War absolut sehr, sehr sympathische Stadt auch. Also ich finde, so belgische Städte, die sind eigentlich immer ganz cool, wenn man schweren Parkplatz findet, weil dann ist da was los und dann ist da irgendwie auch baulich das halt so eng, dass man da nicht parken kann. Dann ist meistens ein gutes Zeichen.
Und alles ist irgendwie braun.
Ja, das stimmt. Also ich musste sogar über so einen Fluss direkt zum Stadion. Es war wirklich schön. Also ich
bin begeistert.
Ja, ich finde es immer schwierig, in Worte zu fassen, so über belgische Grounds zu reden. Die halt,
hast du übernachtet mit einem Booking-Link? Oder?
Nein, ich bin nach Hause gefahren. Ich bin dann nach Hause. Nee, ich finde es immer sehr schwierig, über belgische Grounds zu reden, denn wenn die gut sind, dann sind die ja doch immer sehr ähnlich. Der fällt ein bisschen raus, also war schon ein sehr eigenes Ding. Ist ein bisschen abgelegen da unten, ging schon Richtung Luxemburg. Aber
Belgien ist ja eh ein Groundland.
Belgien ist ein absolutes Groundland. Ja. Wobei, ich finde, da muss man halt auch schon gucken, dass man dann immer noch ein paar gute rausfiltert. Und war jetzt, glaube ich, ein Viertligaspiel. Rochefort Zweiter und Erster ist Mons, die ja auch eine Fanszene haben, die jetzt aber in die höhere Liga gehen. In die Dritte dann wahrscheinlich.
Ja, das sind noch Abschlussinfos.
Hammer,
das
oder?
Ist ja so packend. Mons geht in die Dritte. Mann.
Mons geht in die Dritte. So, wir gehen jetzt ins Ende, würde ich sagen.
Wir müssen was essen, ne?
Ja, jetzt wird's Zeit. Wir haben jetzt richtig Hunger, haben genug gequatscht. Wie lange haben wir gequatscht?
Anderthalb Stunden mit Sicherheit.
Gefühlt waren es ja zwei, ey.
Gefühlt waren es 6 Stunden. Bisschen kürzer geht's immer bei Aufruhr zur Sache, ne? Also gerne mal am Freitag reinhören.
Ja, machen wir den Deckel drauf. Also, bucht euch bei Aufruhr rein, unterstützt uns gerne oder nutzt die Partner, die wir da haben, in den Booking-Link, jetzt meinauto.de, Dachbleche24.
Dachbleche24, jetzt zum Sommer hin. Zum Sommer mal wieder ein paar Dächer aufbauen.
Sommer neues Dachblech.
Ja, aber hallo.
Jetzt auf die Gartenhütte mal restaurieren, renovieren.
Ja, kannst du auch einfach als Sonnenschirmersatz nutzen. Falls du mal wieder keinen Sonnenschirm findest, stimmt, machst du ein Dachblech.
Ja, absolut. Und das ist auch beständiger, wenn Wind kommt zum Beispiel. Absolut. Oder Regen, wenn Regen kommt.
Was ist
der Sonnenschirm dann noch wert?
Nichts, ein also, Scheißdreck.
Baut eure Hütte mit Dachbleche 24, da haben wir auch noch was von.
DWIT7.
Genau, DWIT7 ist der Code und ja, ansonsten genug Werbung für heute. Wir entlassen euch jetzt in die Woche. Wir hoffen, dass Borussia gestern gewonnen hat, wenn ihr das hier am Donnerstag gehört habt, und dann berichten wir nächste Woche drüber.
Ja, ich bin noch nicht ganz so optimistisch, weil Mbappé mitspielen wird, ja.
Ja,
Mbappé wird zwei Buden gemacht haben.
Ich sag mal so, wenn das Hinspiel schon höher als 2-0 verloren wird, dann reden wir kein Wort drüber, denn jetzt an dem kommenden Wochenende, wir haben wieder einiges vor.
Ich
freue mich auf einige Spiele, die wir gucken werden. Aber
drei Spiele in Belgien, wartet ab.
So, Deckel drauf. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen. Wir hören uns bestenfalls bei Aufruhr und wer dafür keine Kohle hat, bald wird's auch nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.